Wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier in Hoffenheim richtig. Und mit den Worten von Ralf Rangnick begrüße ich euch alle da draußen und insbesondere Star-Moderator Markus Lanz zur mittlerweile 14. Folge des Bundesliga-Podcasts Lanz und Schulz. Hallo Markus.
Hallo Max, mein lieber Podcast-Partner. Ich grüße dich ebenfalls und frage mich, wie lange dieses Zitat her ist. Wie lange hast du in der Vergangenheit gewühlt? Das muss ja schon
Lange,
einige Jahre.
lange, lange, lange.
15? 15 Jahre?
Ja, so circa 15 Jahre. Ich meine, das war zu dem Zeitpunkt, als die TSG emporgekommen ist im deutschen Fußball. Kann man jetzt natürlich von halten, was man will, aber das gab einen kleinen Clinch mit Uli Hoeneß, der im Doppelpass dann darauf reagierte und meinte, ja, Rangnick gut und schön, Entwicklung gut und schön, aber im zweiten Jahr wird er immer entlassen. Also auch
Ja.
damals war der Uli schon nicht scheu gegenüber Sprüchen.
Brisant, wie sich das Blatt wenden kann nach so 15 Jahren.
Ja, absolut. Ich habe das nicht ohne Grund ausgewählt. Darüber werden
Ja,
wir später ein
das
wenig
denke ich mir
reden.
schon.
Und wir reden jetzt erstmal über die pickepackevolle Agenda, denn heute ist eine kleine besondere Folge. Wir möchten nämlich statt einem Review einen Preview machen, und zwar über die anstehenden, ja, Champions League Halbfinal-Hinspiele, jeweils mit deutscher Beteiligung. Das ist nämlich was Besonderes, gerade auch, weil die Bundesliga so ein bisschen ausläuft, spätestens seit letzter Woche. Und dementsprechend wollen wir über die, ja, Halbfinalspiele sprechen und dann unser Thema der Woche davon übergeleitet, der FC Bayern München und die Trainersuche. Und am Ende wird natürlich wie immer getippt. Und dementsprechend würde ich sagen, starten wir direkt rein in diese, ja, etwas besondere Folge, oder?
Ja, ganz genau, Max, du sagst, dass Bundesliga etwas jetzt ein bisschen am Ausklingen. Einzig spannend ist ja nur noch der Abstiegskampf und der ist ja auch nur noch halbwegs spannend. Köln hat sich ja quasi selbst verabschiedet letztes Wochenende und wir haben ja auch noch 4 Spieltage, an denen wir dann wieder die aktuelle Gemengelage in der Bundesliga analysieren können und auch werden. Und deswegen ja, freue ich mich, dass wir uns dann diese Woche etwas auf die Champions League fokussieren.
Ja, sehr, sehr gut. Ich freue mich auf jeden Fall. Wir wollen sprechen über das Spiel Borussia Dortmund gegen Paris Saint-Germain. Saint-Germain, ja genau, so
Scheiß
heißen die. Paris Saint-Germain. Ja, BVB übrigens bekannt gegeben zu Beginn der Woche, dass Lars Ricken neuer Sportgeschäftsführer wird und eben nicht Sebastian Kehl, der bleibt Sportdirektor. Und zudem Sven Mislintat als neuer technischer Direktor kommt zurück zum BVB. Ja, wie gesagt, als Kaderplaner an der alten Wirkungsstätte. Vielleicht vorweg, bevor wir ins Thema sportlich einsteigen, wie siehst du diese strategische Entscheidung? Also kam das auch sehr überraschend für dich, oder?
Ja, definitiv. Er kam ein bisschen aus dem Nichts mit Lars Ricken. Ich weiß gar nicht, welche Funktion er jetzt als letztes inne gehabt hat, beziehungsweise ob er überhaupt eine offizielle
Ja,
hatte.
sportlicher
Weißt
Leiter
du?
der zweiten Mannschaft, soweit ich
Sportleiter
weiß.
der zweiten Mannschaft, okay. Da ist aber vom sportlichen Leiter der zweiten Mannschaft der Sprung zum Sportvorstand. Sportvorstand
Ja,
ist er jetzt, oder?
genau.
Ist ein Sprung, auf jeden Fall klar. Er kennt sich im Verein bestens aus, ist eine Vereinslegende. Juve 97. Aber es ist natürlich auch eine Degradierung, oder keine Degradierung, aber ich sag mal, also schon ein Denkzettel. Also irgendwo ist es auf jeden Fall eine Botschaft an Sebastian Kehl. Die ist es definitiv. Vielleicht will man auch einfach, dass er noch näher an der Mannschaft ist, dass er sich nur auf das rein Sportliche fokussieren kann. Da ist als Sportvorstand auch immerhin noch ein bisschen Politik dabei. Die Sven Mislintat-Entscheidung kann ich aber definitiv nachvollziehen. Sehr kompetenter Mann. Wo war der alles? Bei Arsenal, bei Ajax, bei Stuttgart, war ja schon mal beim BVB, meine ich.
Ja, genau.
Ja, und ich meine, beim VfB war es auch ein bisschen mit Störgeräuschen, aber hat im Endeffekt eigentlich zweifelsfrei fachlich einen sehr, sehr guten Ruf und kann, denke ich, deswegen dem BVB ja einige Vorteile bereiten. Der BVB ist ja immer gut, schon bekannt für ein gutes Scouting gewesen, deswegen, das macht auf jeden Fall Sinn in meinen Augen.
Ja, Mislintat unter anderem der Entdecker von Jadon Sancho gewesen damals.
Ja,
Lars Ricken,
eben zum
großer Förderer
Beispiel.
von unter anderem Ousmane Dembélé. Also das sind auf jeden Fall Leute, die sich, sagen wir mal, auf die Tugenden des BVB konzentriert haben, beziehungsweise das gefördert haben und dementsprechend dafür gesorgt haben, dass talentierte Leute für günstiges Geld gekommen sind und halt mit extremen Überschüssen wieder verkauft werden konnten. Und was ich spannend an der Geschichte finde, ist strategisch, dass Kehl ja relativ etablierte Bundesligaspieler für relativ viel Geld und einen, ja, niedrigen Wiederverkaufs Wert sehr wahrscheinlich eingekauft hat. Und das ist
Ja,
ja
das
eigentlich sehr
stimmt.
konträr zu dem ist, was Dortmund eigentlich
Ja.
groß gemacht hat. Und dass es jetzt quasi einen Sommer später schon wieder eine Kehrtwende gibt, weg von dem, was man gemacht hat letzten Sommer, hin zu dem, was
Ja.
einen früher stark gemacht hat.
Ja, spannender Take. Also, Mir fallen sofort Spieler ein wie Benzebaini. Gut, ich glaube, der war zwar ablösefrei, aber trotzdem Benzebaini, Özcan, Riasson, Füllkrug, auch von Füllkrug performt, aber alles so, ich sag mal, gestandene Bundesligaspieler, die dann irgendwie zum BVB kommen und du fragst dich bei, ja, eigentlich allen bis auf Füllkrug, was machen die da? Gut, jetzt spielt ein Riasson auch Stamm, aber irgendwie ist es so ein bisschen weg von der alten Kernphilosophie. Du hast es eigentlich ganz gut erfasst, Weltklasse-Talente zu scouten und die dann wirklich für ein Vielfaches weiterzuverkaufen. Und deswegen finde ich den Weg gut. Du hast mit Mislintat halt jemand, der ausgewiesene Expertise hat und Ricken hat Stallgeruch. Ich bin eigentlich auch ein Freund davon, solche Positionen zu versuchen, intern zu bekleiden. Mit einem Kröscher hat es nicht geklappt, Gott sei Dank.
Wichtiger Punkt, ja.
Ja, dass man sich dann intern umschaut, finde ich gut. Deswegen konnte ich auch bei den Bayern immer das den Versuch vor allem mit Kahn verstehen, mit Salihamidzic nicht so sehr, weil er halt einfach nie irgendwo Expertise nachweisen konnte. Aber dieser Gedanke, wir regeln das intern, den finde ich sehr nachvollziehbar und eigentlich sehr positiv. Ob das dann aufgeht, ist die andere Sache, aber das wäre es auch mit einem externen. Deswegen ist das durchaus nachvollziehbar. Kam halt ein bisschen überraschend, der Name Lars Ricken, hat man nicht so auf dem Schirm gehabt, aber ich denke, das ist ein ganz guter Weg, den der BVB da einschlägt.
Absolut, das ist ein interessanter Weg. Wie es ausgeht, wird bekanntlichermaßen die Zeit dann zeigen. Wir wollen sportlich auf jeden Fall ins Thema auch einsteigen. Wir haben schon thematisiert, Borussia Dortmund im Champions League Halbfinale gegen PSG. Ich glaube, zuletzt stand man 2012 in einem Champions League Halbfinale, wenn ich mich nicht irre.
Gegen
Und
mal
dementsprechend ist
2013.
das auf jeden Fall eine, ja, besondere Sache. 2013, ja. Stimmt, genau. Dementsprechend, wenn man ins Finale kommt, muss man im Halbfinale gewesen sein.
Ja.
Und dementsprechend, ja, das ist eine große Sache für den BVB. Ich glaube, die Fans haben das auch auf jeden Fall honoriert und auch eine wegweisende Entscheidung ist definitiv, Edin Terzic bleibt im Amt, weil ein Trainer, der ja mit Dortmund ins Halbfinale einzieht, den kannst du nicht einfach so entlassen. Ich glaube, das ist auch einfach sinnhaft. Und ja, spannend am Duell ist definitiv, dass die beiden Kontrahenten ja bereits in der Gruppenphase der Champions League dieses Jahr aufeinander trafen. Und die Spiele endeten 2:0 für Paris in Paris und 1:1 unentschieden in Dortmund. Ja, aber seit dem Aufeinandertreffen ist natürlich viel Wasser die Seine heruntergeflossen und die Ausgangssituation beider Clubs haben sich so ein bisschen verändert, oder?
Ja, definitiv geh ich mit. Also vor allem beim BVB würde ich sagen, weil man halt einfach, ja, gerade über die erfolgreiche Champions League-Saison, denke ich, dem Verein einen Boost gegeben hat. Ich denke, das ist auch das, ja, eigentlich das, was den BVB gerade so ein bisschen am Leben erhält und auch Edin Terzic, weil anderweitig sieht es ja nicht so sonderlich rosig aus. Auch jetzt ja am Wochenende wieder in der allerletzten Sekunde gegen Leverkusen sich ein sehr, sehr ärgerliches Gegentor gefangen im Kampf um die Champions League Plätze. Bei PSG auf der anderen Seite, klar, die sind allein ungeschlagener
Unangefochtener
Tabellenführer.
Spitzenreiter der Liga. Ja.
Unangefochtener Schütze. Genau. Wir haben den gleichen Gedanken gehabt. Ja, aber auch ja, eine Umbruchssaison eigentlich bei den Franzosen. Ich denke, was ihnen auch ganz gut tut, mit dass man Messi weggegeben hat, Neymar weggegeben hat, weil man drumherum ja jetzt einfach ein bisschen Konstrukt formen kann. Man hat es mit jungen Spielern, wie teilweise einem Barcola, 16 oder 17 Jahre jung. Ousmane Dembélé, der eine phänomenale Saison spielt. Aber es ist irgendwie so, finde ich, das Halbfinale, was man nicht erwartet hätte, muss ich sagen. Vielleicht so das Halbfinale der Überraschung. Weil sowohl Paris als auch den BVB hätte ich ja, nach der Gruppe nicht im Halbfinale vermutet. Und dass sie dann natürlich gegeneinander spielen, ist noch die Ironie des Schicksals.
Ja, absolut. Was ich tatsächlich aber sehr spannend an der Paarung finde, ist, dass die Teams in meinen Augen von der Form auch gar nicht weit auseinander liegen. Also relativ, ja, nah aneinander vom Leistungsspektrum. Klar, Paris hat unterm Strich wahrscheinlich die deutlich bessere oder talentiertere Mannschaft. Trotzdem musst du den BVB erstmal schlagen, insbesondere zu Hause. Und ich glaube, geht eigentlich für beide Halbfinals, ne? Bayern und Real, wir werden später nochmal darüber reden, aber das sind beides irgendwie Paarungen, die auf Augenhöhe sind, wo du eigentlich jetzt nicht sagen kannst, okay, der eine ist haushoch überlegener Favorit, oder?
Ja, da gehe ich absolut mit. Ich finde sogar, dass das hier das noch ausgewogenere Duell ist, also Dortmund PSG. Ich muss sagen, ich mal uns ja aus deutscher Perspektive da auch etwas rosigere Aussichten sehe ich da für uns, weil ich glaube, dass der BVB mehr Stehchancen gegen PSG hat als Real gegen Bayern, aber wie du sagst, dazu später. Ich glaube vor allem, dass die Dortmunder ja schauen müssen, dass sie, also dass das oder dass definitiv ein großer Vorteil ist, dass sie das Heimduell zuerst bei sich zu Hause haben, weil es halt eben doch eine recht unerfahrene Mannschaft ist. Und Paris hat ja jetzt auch, hat schon eine Kulisse auf jeden Fall im Parc des Princes, haben ja auch definitiv eine Fanszene, also da ist es nicht still im Stadion. Ich erinnere mich an die Choreo gegen Barcelona im Viertelfinale. Und ich glaube, da kann es dir Sicherheit geben, den jungen Spielern, gerade einem Maaßen, einem Schlotterbeck, vielleicht einem Adeyemi, die, klar, die haben ihre Champions League-Spiele gemacht, aber auch alle nicht noch so, alle nicht so viele. Wenn die erstmal vor heimischer Kulisse spielen, wenn die angepeitscht werden von den heimischen Fans, was ja definitiv Auswirkungen haben kann, siehe Atletico. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass man ruhig, ja, ruhig ist vielleicht das falsche Wort, aber etwas gelöster in so ein Halbfinale reinsteigen kann, als wenn es das mit einem Auswärtsspiel wäre.
Ja, absolut. Ich bin mal ein bisschen in die Analyse tatsächlich gegangen. Borussia Dortmund spielt ja eine, ja, kann man schon, glaube ich, sagen, eher durchwachsenere Bundesliga-Saison, um es vorsichtig zu formulieren.
Ja.
Bleibt zumindest eigentlich hinter den selbstgestellten Ansprüchen deutlich zurück. Für mich war es tatsächlich ein Stück weit absehbar. Mein Hot Take hatte ich dir zu Beginn der Saison schon damals gesagt, dass Dortmund in meinen Augen die Champions League-Qualifikation über die Liga verpasst, also sprich Fünfter oder schlechter wird. Jetzt haben wir ja diesmal eine, ja, sagen wir mal, Ausnahmesituation, da nächstes Jahr die Champions League-Reform greift und mindestens ein zusätzlicher, ja, Startplatz über die Liga für die Qualifikation im europäischen Wettbewerb, sprich Champions League, reichen kann. Das hat der BVB lustigerweise jetzt so ein bisschen in der eigenen Hand durch
Ja,
die Performance
aber
in der Champions League. Dementsprechend das kurz als Addendum angemerkt.
dein Take bleibt bestehen. Platz 5, also der zählt. Ich bin auch Zeuge, den hat Max vor der Saison getätigt. Deswegen, dass der BVB Platz 5 erreicht, das lassen wir weiter so durchgehen.
Ja, danke dir. Und warum ich das erwähne, ist eigentlich relativ simpel. Ich will mich nicht selber loben, sondern ich habe einfach relativ früh das Gefühl gehabt, dass der BVB vor einer extrem schwierigen Saison steht, ne? Das Duell mit PSG war ja das erste Gruppenspiel am 19.09. in der Champions League-Saison für den BVB. Und zuvor hat Dortmund ja 4 Bundesligaspiele absolviert, von denen Dortmund nur 2 gewinnen konnte. Wenn man dann die Spiele durchgeht und guckt, okay, 1-0 gegen Köln am ersten Spieltag zu Hause, wo es lange 0-0 stand
Ja, ich erinnere
und
mich.
Donny Malen in der 88. dann erst den BVB erlöste, dann spielte man zweimal unentschieden gegen Abstiegsaspirant Bochum und ja, gegen den Aufsteiger Heidenheim und dann erst unmittelbar vor dem Duell gegen Paris halt eben 4-2 in Freiburg, wo man aber auch halt eine Führung verspielte und sogar phasenweise dann in Rückstand gerat. Und man das Spiel zwar drehen konnte, das zeugt auch vom Charakter, aber definitiv kann man schon sagen, dass Dortmund gerade vor dem ersten Champions League Gruppenspiel wirklich in einer, ja, relativ desolaten Verfassung war, weil gerade die
Zumindest nicht
Heimspiele,
souverän.
ja, also
Ja.
gerade Heimspiele gegen Mannschaften, die sehr wahrscheinlich das ganze Jahr unten drin stehen werden, die kann man schon mal gewinnen, auch wenn man gerade erst in die Saison gestartet ist, wenn man mehr oder weniger auch einen Umbruch hatte, personeller Natur. Ja, da zählt auch eine verpatzte Meisterschaft wahrscheinlich mit rein, das verstehe ich. Aber trotzdem, ich sag mal so, zum Gruppenspiel, Hinspiel waren die Vorzeichen relativ eindeutig, dass Paris mit großem Abstand Favorit ist. Und wenn wir jetzt Richtung Ende der Saison über das Halbfinale sprechen, muss man einfach sagen, das hat sich komplett geändert. Also gerade auf internationaler Bühne hat Dortmund ja dann wirklich gut performt und dementsprechend einfach das nochmal als, ja, kurze Story dazu, dass ich wirklich der Meinung bin, dass man mittlerweile auf einem relativ ausgeglichenen Niveau agiert.
Das ja. Klar, an sich vom Namen und auch von der Leistung in Paris steht schon, ich würde sagen, über den Dortmunder. Gut, ich glaube, die Dortmunder haben sehr selten verloren. Paris nämlich auch erst 4-mal jetzt seit Saisonbeginn wettbewerbsübergreifend. Ich glaube, davon sind sogar 3 Niederlagen oder 2 auf jeden Fall in der Champions League gewesen. Also, wenn Paris geschwächelt hat, dann war es auf jeden Fall international. Das war nicht in der Liga. Ich glaube, die haben, ich habe vorhin mal geschaut, die haben einen Vorsprung von 15 Punkten.
Ja.
Also in Frankreich schwächelt Paris nicht. So zu erwarten ist, gut, ist auch schon mal vorgekommen, aber da machen sie ihren Job. Aber wenn es darauf ankommt in Europa, beispielsweise das Barcelona-Hinspiel oder ich kann mich noch an eine 4-1, 4-0-Niederlage gegen Newcastle erinnern in der Gruppenphase, da ist Paris verwundbar. Und anscheinend ja sowohl auswärts als auch zu Hause. Und das müssen die Dortmunder für sich nutzen. Ich finde nämlich dennoch, dass die Dortmunder durchaus noch Glück hatten in dieser Champions League-Saison. Nicht mit der Auslosung in der Gruppenphase, da waren sie bärenstark, aber dann in der K.O.-Phase. PSV 1-1 im Hinspiel, was ein verdientes 1-1 war. Im Rückspiel der 2-0-Sieg, der aber auch erst in der 95. Minute durch Marco Reus besiegelt wurde. Kurz davor hatten sie sich fast noch den Ausgleich gefangen. Das war schon auch, ich sag mal, mit Dusel behaftet. Gegen Atletico dann bis auf die erste Halbzeit im Hinspiel wirklich stark gewesen. Das muss man also durchgehen lassen. Das war auch, finde ich, so ein bisschen die Feuertaufe für diese Mannschaft. Gerade für Jungs wie beispielsweise Julian Brandt, wie ein Marcel Sabitzer, wie ein Emre Can. Die erwarte ich in solchen Spielen und die waren da. Ich habe mir nämlich vorher noch mal ein paar Duelle rausgeschrieben, also Head-to-Head, auf welche Spielerduelle es ankommen könnte. Und hatte im ersten Gedanken, dass Paris doch nominell deutlich stärker wäre, als ich aufs Mittelfeld geschaut hatte mit Can, mit Brandt. Dachte mir, aber dann kam mir der Gedanke, dass wenn die Jungs ihr Potenzial abrufen und sogar noch eine Schippe oben drauf legen, wie sie es gegen Atletico auch schon in der zweiten Halbzeit, aber auch vor allem dann im Rückspiel getan haben, dann ist da alles möglich. Julian Brandt, glaube ich, mit einer der besten Performances seiner Karriere, könnte man fast sagen.
Ja.
Marcel Sabitzer einen riesen Impact gehabt. Emre Can im Hinspiel schon sehr stark gewesen, der ja endlich nicht mehr so viel geflamed wird. Ich habe mich da jetzt auch ein bisschen zurückgenommen. Und
Aber
ich
er
finde,
liefert auch schon immer gutes Material.
jetzt
Also ich
gegen
gegen
Leverkusen am Wochenende auch
Leverkusen.
schon wieder, absolut. Also er liefert das Material nach wie vor. Er hat halt nur, zum Glück reißt er sich dann anscheinend oder aktuell auf internationalem Parkett zusammen, wo es dann drauf ankommt. Und deswegen denke ich, dass Dortmund durch dieses 4-2, das hat nochmal was mit der Mannschaft gemacht. Also das hat die richtig geformt und da gehst du auch mit breiter Brust jetzt, würde ich sagen, in die Duelle gegen Paris, die für mich auf dem Blatt ausgeglichen sind. Also ich glaube tatsächlich anders weiterkommen der Dortmunder. Ich finde, im Halbfinale ist es immer schwer zu sagen. Vorher, ich habe auch bei den Bayern eigentlich keine richtige Meinung, weil im Halbfinale sind es Nuancen in der Champions League, aber ich habe so ein Gefühl, dass die Dortmunder das ziehen können.
Ja, absolut. Du hast es vorhin schon angesprochen. In Paris ist es immer relativ unangenehm zu gastieren. Um das nochmal chronologisch auch ein bisschen aufzuarbeiten. Wie gesagt, in der Frühphase der Saison 2-0 verloren gehabt in Paris. Dann, ja, verloren im Grunde durch die zweite Halbzeit, die einfach nicht gestimmt hat, wo Mbappé getroffen hat. 10 Minuten später der Ex-Dortmunder Achraf Hakimi. Und darauf folgten dann in der Bundesliga 10 Spieltage, bis man wieder gegen PSG am letzten Gruppenspieltag, ja, spielte. Und davon, von diesen 10 Bundesligaspieltagen, gab es 5 Siege, 2 Unentschieden, ja, gegen Leverkusen und das einzige gute Spiel der Eintracht, wenn man es ketzerisch sagen möchte. Also auch zwei Unentschieden, die man retrospektiv auf jeden Fall relativ positiv bewerten kann. Und halt eben 3 Niederlagen in der Liga, halt einerseits gegen Bayern München, den Rekordmeister, Stuttgart und Leipzig, die halt beide auch in ziemlich guter Verfassung sind und waren. Und ja, konnte dann nach diesen Spielen eben gegen PSG zu Hause einen Punkt erringen. Und das ist für mich auch nochmal so ein bisschen, ja, der Beweis, wenn man so will, dass Dortmund auf jeden Fall Lehrgeld gezahlt hat, vielleicht zur Frühphase der Saison, dass diese Mannschaft ein Stück weit zusammenwachsen musste. Und vor allem, dass man deutlich heimstärker ist, als man irgendwie in der Fremde Punkte einheimsen kann.
Ja, da, also ich würde sagen, die Heimstärke ist definitiv ein Punkt bei den Dortmundern. Ist bei der Kulisse ja auch kein Wunder. Und ich sag mal auch, weil du ja schon eine teilweise auch noch recht junge Mannschaft hast, die auch ja nicht unbedingt immer eingespielt war. Jetzt ist ja in der Rückrunde beispielsweise wieder ein Donny Mollen häufig weggebrochen, was ja auch durchaus wehtut. Und klar, dass so eine Mannschaft auswärts ja schwächer wegkommt als in der Heimat.
Ja, definitiv. Und ja, letzten Endes hat man das Überwintern in der Königsklasse klar gemacht, sogar als Gruppenerster. Zur Wahrheit gehört aber auch, man hat dafür relativ viele wenig Punkte geholt und in den Anschlussspielen im Jahr 2023 dann halt gegen Augsburg und Mainz ebenfalls nur unentschieden spielen können. Also man konnte nicht mehr dreifach punkten. Ja, dazu kommt, dass der BVB auf die komplette laufende Saison in der Bundesliga 51 Expected Points aufzuweisen hat und damit mit ihren 57 tatsächlich erkämpften Punkten ein bisschen overperformt. Das fand ich eigentlich sehr interessant. Also, dass man sogar eigentlich noch gut beraten ist mit der Situation, wie sie eigentlich ist. Sonst wäre der Kampf um die Champions League, zum Beispiel mit der Eintracht oder Vereinen, die dann ab Rang 6 und so weiter kommen, noch deutlich offener. Und auch interessanterweise die Expected Goals, ne? Also die statistisch quasi erwartbaren Tore mit 62 über den tatsächlichen Treffern liegen von 58. Ja, also auf die gesamte Saison ist das mit 4 Treffern Differenz jetzt nicht unglaublich krass, aber ich finde, es umreißt so ein bisschen das Problem in meinen Augen, und zwar, dass der BVB A leistungsgerecht, sagen wir mal, in der Bundesliga da steht, wo er hingehört, und vor allem, dass er im Output vom Scoring her einfach, sagen wir mal, noch Potenzial nach oben hat. Und für mich ist da eine Personalie ganz eklatant, und das ist Sebastião Haller, der leider jetzt wieder verletzt ist, der eigentlich eine angedachte Säule dieses Kaders sein sollte. Rekordtransfer des BVB in meinen Augen. Ich liebe diesen Spieler. Ich halte viel von ihm, der bekanntlichermaßen ja lange sehr, sehr krank war und zum Glück wieder genesen ist, aber einfach seit seiner, ja, Krebserkrankung nicht mehr so wirklich in die Spur gefunden hat. Und ich glaube, wenn du einen verlässlichen Striker neben Niklas Füllkrug hättest, würde es dieser Mannschaft extrem gut tun.
Ja, das definitiv. Ich meine, Füllkrug hatte ja auch Ausfallphasen jetzt in der Rückrunde, wo er halt einfach lange nicht getroffen hat. Ich glaube, irgendwie 7, 8 Spiele. Ich glaube aber, selbst wenn er aktuell fit wäre, was er ja dann auch eine Zeit lang war, würde er aktuell nicht an Niklas Füllkrug vorbeikommen, weil er einfach aktuell ja bei Edin Terzic die Nase vorne hat. Und im aktuellen Spielsystem ist es halt eben nur ein Stürmer. Es ist ein 4-2-3-1, was Terzic eigentlich permanent, fast schon, kann man eigentlich fast schon sagen,
Ja.
spielen lässt. Und dafür gibt Füllkrug, finde ich, dieser Mannschaft auch viel als Führungsspieler, der, du hast es gesagt, Haller sein sollte, aber nie werden konnte, einfach aus Grund von sehr unglücklichen Umständen. Aber Füllkrug ist halt, ja, eigentlich perfekt in diese Lücke reingeprescht. Jetzt sag ich selber noch Lücke, gutes Wortspiel. Und hat das selber für sich gut ausgenutzt. Genauso wie im DFB-Team. Da hatte man irgendwie so ein Vakuum mit einem fehlenden Neuner. Und er hat diese Situation eigentlich in ja, beiden Positionen, also sowohl beim DFB als auch beim BVB, sehr gut nutzen können. Sich halt recht schnell, finde ich, ein Standing bei Mannschaft, aber auch vor allem bei den Trainern erarbeiten können. Und ich glaube, das erklärt halt, warum man aktuell, ja, vor allem beim BVB, schwer um ihn rumkommt. Und ich meine, dann trifft er vielleicht nicht oft in der Liga, aber wenn ich mir das 3-2-Tor gegen Atletico anschaue, also den Kopfball, den musst du erstmal so setzen. Das war
Ja.
richtig stark gemacht. Und wenn er dann halt im Viertelfinale da ist, irgendwie passt das auch zu so einem, dann spricht das für ihn. Ich habe witzigerweise unter der Woche ein Interview von ihm gelesen, wo er gesagt hat, er erwartet von sich noch mehr, auch in schwierigen Spielphasen voranzugehen, dass die Spieler sagen, okay, wenn gerade nichts läuft, ich chip mal den Ball nach vorne auf Fülle. Der macht den fest, der zieht einen Foul, der hält den mal für 3, 4 Sekunden. Da siehst du ja schon, dass der ziemlich hohen Anspruch auch an sich selbst hat und sagt, dass er quasi ja schon in der Offensive eigentlich das Gesicht und der Anker der Mannschaft sein will, an dem sich auch andere orientieren und an dem sich das BVB-Offensivspiel orientieren kann. Und ich meine, sowas, er ist jemand, der das auch, ich würde sagen, kommuniziert, nicht überartig, aber der schon klar macht, welchen Anspruch er hat. Und das ist dann natürlich auch eine Sache, die bei Trainern furchtbar gut ankommt und woran sich auch junge Spieler orientieren können.
Ja, definitiv. Was würdest du sagen, muss der BVB auf jeden Fall, sagen wir mal, im Verlauf oder im Vergleich zum sonstigen Saisonverlauf anders machen, um gegen PSG bestehen zu können und gegebenenfalls ins Finale einzuziehen?
Gute Frage. Ich habe mir tatsächlich genau dazu was aufgeschrieben. Der BVB muss in meinen Augen definitiv die Umschaltsituation vermeiden bei PSG, weil dann kann es brandgefährlich werden. Einfach, wenn wir uns hier das Tempo anschauen. Ich habe mir ein paar Duelle rausgeschrieben. Wie gesagt, wenn du da Mbappé und Barcola hast, wenn die auf einen Hummels, Schlotterbeck und Riasson treffen, ich glaube, da wissen wir beide, ja, du lachst genau, wo die Vorteile liegen und das ist nicht in NRW. Dann hast du auf der nächsten Seite noch einen Ousmane Dembélé gegen einen Ian Maaßen auf der Position höchstwahrscheinlich, der meiner Meinung nach ordentlich Lehrgeld zahlen wird. Maaßen kann da vom Tempo her vielleicht mithalten, aber also die Haken, die ein Ousmane Dembélé schlägt, diese hasenartigen Haken, boah, Zungenbrecher, gut bestanden.
Oh ja.
Da halten gestandene Linksverteidiger oder Außenverteidiger nicht mit. Und deswegen, ich glaube, diese Offensivwucht, die hat PSG nach wie vor, auch wenn es da viele Abgänge gab. Und da musst du halt schauen, dass sie ja, die nicht auf die Straße bringen können. Und deswegen fängt für mich der Schritt noch eine Position weiter vorne im Mittelfeld, dass du guckst, dass du da die Zentrale von PSG irgendwie in Schach hältst. Da sehe ich vor allem Emre Can gegen Vitinha, der so ein bisschen der Lenker und Denker dieser Mannschaft ist. Ob Emre Can den kaltstellen kann, ich sag, können, tut das auf jeden Fall. Kann das abrufen, ist die andere Frage. Aber wenn du hinbekommst, im Mittelfeld Zugriff zu haben mit Can und Sabitzer, um zu verhindern, dass PSG halt schnell nach vorne kontern kann, um dann die vorhandenen Tempovorteile auszuspielen, dann hat der BVB eine Chance, weil defensiv PSG hat eine gute Abwehr, keine Frage, aber da sind sie anfällig. Das haben die Spiele gegen Barcelona gezeigt. Da waren es häufig schnelle 1 gegen 1 Situationen. Lamine Yamal, die Dortmunder haben mit Karim Adeyemi, einen der vielleicht schnellsten Flügelstürmer ganz Europas, würde ich fast schon sagen. Ich glaube, er ist der schnellste Spieler der Bundesliga sogar.
Würdest du ihn setzen? Ist ja nicht unangefochtener Stammspieler gewesen jetzt.
Ja, doch, definitiv würde ich. Du hast, also ich meine, wer steht dir zur Wahl? Du hast einen Jadon Sancho, dann hast du einen
Ja.
Jamie Bynoe Gittens und einen Daniel Malen, der aber jetzt schon wieder nicht im Kader dabei war, der verletzt war.
Ja.
Also Malen klammer ich mal aus. Da würde ich einen Bynoe Gittens einfach aufgrund der Unerfahrenheit eher von der Bank bringen.
Aber war immer ein
Adeyemi
erfrischendes Element, finde ich. Also gerade Atletico, der Lattentreffer.
gegen Atletico im Rückspiel habe ich mir gedacht, warum hat er nicht von Anfang im Hinspiel, sorry, warum hat er nicht von Anfang an gespielt? Hat mir sehr gut
Ja,
gefallen.
ja.
Aber trotzdem, es ist ein Halbfinale, da finde ich, darfst du nicht danach gehen, was ein Adeyemi dir von der Bank bringen könnte, nach 65 Minuten, wenn Spieler kaputt sind. Ein Adeyemi ist ein Top-Joker in meinen Augen. Da musst du von Anfang an, da gibt es kein großes Taktieren, musst du von Anfang an deine beste Elf setzen. Und das ist für mich einfach Adeyemi mit seinen Tempovorteilen. Vor allem hast du rechts in Achraf Hakimi bei PSG spielen. Und ich glaube, ja, der ist ja auch nicht der langsamste. Und wenn du auf den Karim Adeyemi setzt, hast du vielleicht ein bisschen mehr Vorteile als einen Jamie Bynoe Gittens gegen einen frischen Hakimi. Den würde ich dann vielleicht eher zum 70., 75. reinbringen. Deswegen,
Okay.
ich würde Adeyemi auf jeden Fall stellen. Für mich, ja, definitiv.
Okay, und Hummels wahrscheinlich hinten auch drin lassen, durch die Erfahrung.
Du sprichst es gerade an, durch die Erfahrung. Ich meine, er sah jetzt in beiden Spielen gegen Atletico für mich eigentlich unbedingt gut aus. Hat eigentlich zwei Tore verschuldet. Das zweite im Hinspiel und dann auch das, dann war ja ein Eigentor von ihm. Ich glaube, das 2 zu 1 jetzt im Rückspiel. Aber ja, definitiv. Also für solche Abende hast du einen Mats Hummels im Kader. Deswegen wurde er auch in der Rückrunde häufig in der Bundesliga geschont. Und ich glaube, dass er jemand ist, der dein Spiel von hinten heraus oder deine Mannschaft organisiert, gerade im Defensivverbund. Jungs wie den Schlotterbeck, wie den Maaßen, wie den Riasson, du hast ja schon eine recht unerfahrene Verteidigung. Da brauchst du so jemanden. Und noch ein Punkt, der definitiv für ihn spricht, sein Offensivspiel. Also jetzt eins der vier Tore gegen Atletico war auf jeden Fall von ihm vorbereitet. Ich glaube, das erste von Brandt mit einem super
Ja,
Außenriss-Pass.
Außenriss.
Außenriss 15, heißt ja nicht umsonst. Das ist durch, also seine Spieleröffnung ist auch nochmal ein Element, was dir definitiv fehlt, wenn du ihn nicht auf dem Platz stehen hast. Und ja, das Tempo, das kann dir wehtun bei schnellen Gegenstößen, aber deswegen ja mein Punkt von gerade eben, du musst versuchen, dass du die unbedingt verhinderst und dann vielleicht eine Absicherung mit einem Maaßen und einem Schlotterbeck hast, weil ein Schlotterbeck ja jetzt auch nicht der langsamste ist, auch
Ja.
wenn er vielleicht nicht so erscheint, aber große Beine, der ist schnell in der Rückwärtsbewegung. Und mit einem Maaßen, dass du über die beiden Jungs vielleicht ein bisschen absicherst und das du im Hinterkopf hast, würde ich also Hummels auch. Klares Ja von meiner Seite.
Ja, definitiv. Und man darf auch nicht vergessen, so üppig ist der BVB auch in der Innenverteidigung gar nicht mal besetzt. Du hast einen Niklas Süle, der spielt, das kann man schon eigentlich fast sagen, aktuell keine Rolle. Und ob der schneller als ein alter Hummels ist, wage ich auch zu bezweifeln. Also wahrscheinlich in der
Aktuell.
Endgeschwindigkeit schon, aber das ist halt das leidige Thema mit Niklas Süle und der Fitness.
Eben.
Ja, also da bin ich. Wobei, ich kann mich erinnern, im Hinspiel, ich meine, das war Paris, hat er diese Mördergrätsche ausgepackt und das Tor
Ja,
verhindert.
ich weiß, was du meinst.
Ja, das war, glaube ich, zu Hause gegen PSG.
Das Kann hat da alle mal gezeigt, also da muss man nicht drüber reden, aber er ist jetzt 28 und hat es in seiner Karriere eigentlich nie geschafft, irgendwo mal konstant Führungsspieler zu sein. Die Anlagen hat er. Woran liegt es dann? Ich glaube, die Diskussion müssen wir hier nicht aufmachen, das haben andere schon häufig genug für uns getan, aber hat seine Gründe.
Ja, das hat
Stichpunkt
seine
Gewicht,
Gründe.
Professionalität,
Und
ja.
ich denke halt ganz allgemein hat der BVB quasi den Vorteil, wenn man so will, dass er als Team über sich hinaus wachsen kann. Das sehe ich bei PSG einen Ticken weniger. Ja, also weil das, ja, das nachhaltige Gefühl, wenn ich Paris angucke, bei mir ist so ein bisschen, Das ist, ja, wenn man es ketzerisch formulieren möchte, eine Söldnertruppe. Wenn man es irgendwie ein bisschen neutraler ausdrücken möchte, einfach eine Mannschaft mit sehr vielen recht großen Egos und Einzelakteuren. Das war früher schlimmer, aber es ist
Das
immer
war
noch
schlimmer,
eigentlich,
ja.
ja, es ist aber immer noch relativ ausgeprägt. Ich glaube einfach, wenn du einen Mbappé in der Mannschaft hast, der dir zwar sportlich einen extremen Mehrwert liefern kann, aber auch gefühlt, also im Vorstand des Vereins sitzt und mitentscheiden kann, wer verpflichtet wird und wer nicht und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall auch eine Sache, die, ich glaube, zu einem Mannschaftsgefüge nicht zwangsläufig positiv beiträgt. Und ja, der BVB auch, und das könnte auch vielleicht so ein zweiter kleiner Vorteil sein. Du hast mir das früher mal erzählt, die Bayern brauchen eigentlich eine starke Liga, damit sie in der, ja, Endphase der Saison der Champions League noch auf einem hohen
Ja.
Level competen können. Quasi Stichwort Generalprobe, immer relativ, ja, relativ ausgelastet noch sind.
Ja.
Auf einem hohen Level. Paris jetzt, du hast es gesagt, 15 Punkte Vorsprung. Die können die Saison eigentlich in der Liga abschenken. Die sind so oder so Meister und werden es wahrscheinlich auf der Couch, weil ich sehe nicht, dass da irgendwie Monaco oder ich glaube
Ich
Brest ist
glaube,
relativ nah
Lens
noch
ist
dran.
sogar oder Bre ja, irgendein
Ja, irgendwie sowas,
No-Name-Team.
aber dann irgendwie noch rankommt. Dementsprechend, für Dortmund geht es richtig um was, sowohl in der Liga als auch in der Champions League. Und das könnte. Das ist reine Theorie, aber trotzdem ein Vorteil sein, den ich sehe. Einfach, dass die Anspannung bis zum Ende wirklich enorm hoch bleibt und man es ja selber mit der Champions League eigentlich in der Hand hat, ob man nächstes Jahr Champions League spielt oder halt nicht.
Sehr guter Punkt, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Die Dortmunder müssen aktuell einfach mehr und ich glaube, das Wort Spannung beschreibt es ganz gut. Einerseits ist die Anspannung da, einfach in der Liga noch zu performen. Deswegen der Dortmund BVB hat aktuell keine Auszeiten, was finde ich auch gar nicht so schlecht sein kann, du hast es angesprochen. Und Spannung auch in der Hinsicht, dass so ein BVB, du hast gesagt, sich hochfahren kann. Also wirklich von Momenten lebt, dann mal in einem Spiel Momentum kreieren kann. PSG hat eins der Szenen. Da geht ein Dembélé mal die Linie entlang, schickt drei Haken und zieht in die Mitte, dann wird's brandgefährlich. Mbappé genauso. Barcola auch ein sehr starker Spieler. Da gibt es Top-Schnittstellenpässe von Vitinha, Fabian Ruiz. Also da müssen wir nicht drüber sprechen. Die individuelle Klasse ist da. Aber wenn es mal ungemütlich wird in der Partie, glaube ich eher, dass ein BVB sich wieder aufraffen kann mit Jungs auf dem Feld wie ein Hummels, wie ein Gregor Kobel, den ich, by the way, auch einen großen Vorteil gegenüber Donnarumma bei PSG sehe.
Ja.
Wie ein Emre Can. Ich glaube sogar, oder wie ein Füllkrug vorne, ich glaube sogar, dass ein Brand mittlerweile diese Rolle annimmt. Und das ist halt wirklich welche sind, die die Mannschaft anpeitschen und ja, dann zusammenraffen. Und im Hinspiel muss man sich da, denke ich, gar keine Gedanken machen, weil da sind es die Fans, da brauchst du einen gewonnenen Zweikampf und da beben 80.000. Da können sich die, kann sich die Mannschaft sicher sein, was sehr, sehr wichtig ist. Aber gerade im Rückspiel glaube ich auch, dass die Dortmunder da durchaus in Paris auch Chancen haben zu bestehen. Und vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Mich hätte mal interessiert, wie Paris performt hätte, wenn Araujo nicht diese rote Karte gesehen hätte im Rückspiel jetzt gegen Barcelona. Barcelona hat geführt 1-0, Barcelona hatte aus dem Hinspiel eine 3-2-Führung. Sprich, Paris hätte zweimal treffen müssen. Boah, weiß ich nicht, ob die Mannschaft sich da noch so gegen aufgebäumt hätte. Deswegen, ich glaube, gerade der Faktor Mentalität ist ja auf jeden Fall auf Seiten der Dortmunder. Die individuelle Klasse spricht für die Pariser, aber auch da muss sich Dortmund definitiv nicht verstecken. Wenn man eine Leistung wie gegen Atletico zeigt, und ich finde, das ist halt jetzt der Maßstab, daran müssen sie sich messen lassen, weil sie haben in der Champions League gezeigt, was geht, dann ist auch gegen Paris alles möglich. Und ich glaube da wirklich fest dran. Das sage ich nicht nur so, das ist wirklich inhärenter Glaube bei mir.
Ja,
Als
ja.
Nicht-Dortmund-Fan. Ja.
Wohlgemerkt und auch als
Ja.
Nicht-Dortmund-Fan von Mentalität zu sprechen für den BVB.
Ja,
Das ist in
ja.
den letzten Jahren nicht wahnsinnig häufig vorgekommen.
Ne, deswegen
So viel
spreche ich hier
sei
eine ganz schön
verraten.
eine riesige Lanze.
Eine Lanze. Naja.
Ja, oh.
Naja, dann steht ja zumindest von der Seite einer Neuauflage in Wembley eigentlich nichts im Wege. Lustigerweise, als Fun Fact, wer es nicht mitbekommen hat, Champions League Finale auch dieses Jahr in Wembley, wie es eben halt 2013 war, als Bayern München und Dortmund
Ja.
aufeinandertrafen. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch schon weiter zum zweiten Halbfinal-Hinspiel. Und zwar Bayern München gegen Real Madrid. Beide Mannschaften konnten sich ja in der vergangenen Woche in der Champions League durchsetzen, bilden quasi das zweite Pairing in der Champions League im Halbfinale. Auch hier finde ich ein Spiel, was auf Augenhöhe ist, vielleicht ein bisschen weniger als jetzt Dortmund gegen PSG, aber alles in allem, wenn ich mir jetzt das Spiel Real City angeguckt habe, da war Real relativ harmlos, aber sie machen halt Real Dinge und zwar sie ziehen die Siege, obwohl sie eigentlich total unterlegen waren. Fairness halber, City auch extrem stark. ist geschenkt. Bayern München hat sich auch so ein bisschen wieder gefangen, auch gegen Arsenal eigentlich verdient weitergekommen, wo man einfach nochmal unter Beweis gestellt
Ja.
hat, yo, ist nicht alles Gold, was glänzt, das läuft vielleicht alles jetzt nicht so hervorragend, aber wenn es drauf ankommt, sind wir da. Und das ist, finde ich, eine wichtige Erkenntnis. Und vor allem, dass man dann in der Liga gegen Union in typischer Bayern-Manier und echt nicht in Bestbesetzung einfach mal 5-0 einen Kantersieg, 5-1, Verzeihung, Kantersieg eingefahren hat. Das spricht einfach für Bayern München, die gerade wieder so ein bisschen Momentum zeigen, auf dem Weg dahin zurück sind, wo sie eigentlich mal hergekommen sind. Und ja, dieser ewig junge Klassiker Real Madrid gegen Bayern München, ich freue mich einerseits riesig drauf, aber andererseits bin ich auch ein bisschen ja ratlos, wie ich das Spiel zu bewerten habe. Und vielleicht kannst du ja etwas Licht ins Dunkel bringen.
Ja, sehr gerne mache ich das. Ich kann deine Ratlosigkeit durchaus verstehen. Ich weiß nicht, ob sie spielerisch bezogen ist. Meine ist es allerdings auf jeden Fall. Und zwar, weil ich ja selber nicht weiß, was man von Spiel erwarten kann. Ich denke, bei den beiden Viertelfinalbegegnungen von den beiden jetzigen Teams, also sprich City Real und Arsenal Bayern, da wusstest du, was du kriegst. Arsenal, ein Team aus der Guardiola-Schule über Mikel Arteta, was den Ball halten will. Er sagt selber, ich will den Ball so oft wie möglich, ich will den Gegner dominieren. Auf der anderen Seite City gegen Real. Ich glaube, das Spielsystem von dem Pep Guardiola müssen wir nicht mehr oft analysieren. Du hast es ja auch gerade gesagt, Real spielerisch eigentlich unterlegen und trotzdem irgendwie weitergekommen. Da wusstest du, sowohl Bayern als auch Real werden sich auf ein ja, kompaktes Verteidigen fokussieren und dann ihre Qualitäten in der Spitze im 1 gegen 1 in schnellen Umschaltsituationen nutzen und so war es ja dann auch im Endeffekt. So also sind ja in den Hinspielen zumindest alle Tore gefallen. Ich finde, im Rückspiel haben die Bayern dann auch durchaus dominant gespielt, gerade in der zweiten Halbzeit, aber du wusstest so, was du erwarten konntest. Und jetzt haben wir halt den Fakt, dass beide Teams, die ja eher den passiveren Part hatten, jetzt aufeinandertreffen mit Real und Bayern. Und ich habe mir da im Vorfeld auch ein bisschen Gedanken gemacht und mich gefragt, boah, was kriegen wir da zu sehen? Und ich muss sagen, ich weiß es selber nicht so wirklich. Meine Vermutung wäre definitiv, dass Real den Bayern so ein bisschen das Spielfeld trotzdem überlässt, weil sie wissen, dass die Bayern halt aktuell spielerisch, wenn sie selber das Spiel machen müssen, eher geschwächelt haben, diese Situation. Wir haben das leidige Thema Sechser, Holding Six, wer macht das Spiel? Da wäre dann sogar ein Gedanke, den ich hatte, ob man Pavlovic spielen lässt. Gegen Lazio hat er ja schon gespielt, dann war er gegen Arsenal verletzt oder erkältet, weil das halt so jemand ist, der dir Ruhe in das Spiel geben kann, à la Toni Kroos, wenn es ein sehr hochgegriffener Vergleich ist. Aber ja, das war so ein bisschen ein Thema, was mich beschäftigt hat. Wie wird das Spiel gestaltet? Auf der anderen Seite, auf der 6, Leon Goretzka muss eigentlich aktuell spielen. Die Form, die er aktuell hat, ist bärenstark und ich glaube auch gerade für solche Spiele lebt er. Für solche Spiele hast du ihn auch. Da ist jemand, der vorne weggeht. Der aktuell auch wieder einfach die breite Brust hat, für sich zu proklamieren, Führungsspieler zu sein, in solchen Spielern da zu sein für die Mannschaft. Aber ja, es ist wird definitiv spannend zu sehen sein, was für ein Spiel wir zu sehen bekommen und vor allem ja auch, wie die Dortmunder zuerst in Deutschland, in München, in der Allianz Arena. Und ich glaube nicht, dass sich die Bayern dann verstecken werden vor Real Madrid, vor heimischem Publikum, weil das müssen sie eher im Bernabéu. Das wird die Feuertaufe.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, es wird definitiv im Rückspiel logischerweise drauf ankommen, aber gerade dadurch, dass man auswärts im Rückspiel im Bernabéu halt einfach spielt, wird das eine sehr, sehr schwierige Herausforderung. Ich glaube tatsächlich, das Hinspiel wird ein bisschen zäh. Aus dem einfachen Grund, dass beide Mannschaften gerade nicht so wirklich was mit dem Ball anfangen wollen und können. Vielleicht Real eher als die Bayern, aber die Bayern wollen zu Hause eher den Ball haben und so weiter und so fort. Also ja, ich kann es mir irgendwie nicht richtig ausmalen, wie dieses Spiel ablaufen wird. Ich glaube eher so ein bisschen taktierend am Anfang und dann vor
Ja.
allem halt im Rückspiel, wo es richtig zur Sache gehen wird. Aber genau, du hast es schon angesprochen. Aus Bayern-Perspektive ist halt extrem wichtig, schon direkt im Hinspiel eigentlich ein Ausrufezeichen zu setzen und zu sagen, ey, wir sind da, so, ihr kriegt hier gar nichts geschenkt, so, und
Ja.
wir spielen zu Hause. Und genau, du hast es gesagt, Leon Goretzka, breite Brust von paar Wochen noch, da sah das ganz anders aus. Also nicht zur Nationalelf nominiert worden und so weiter. Abgangskandidat gewesen bei den Bayern, aktuell einer der für mich besten Spieler im Kader. Auf so einen wird es ankommen, weil du mit Real eine relativ körperliche Mannschaft hast. Ich finde, das wird oft sehr unterschätzt, weil die auch echt klasse Fußball spielen. Aber Real kann echt eklig sein in den Zweikämpfen. Und gerade mit einem Tchouaméni, wenn er denn spielt, Camavinga, Rüdiger
Bisschen
hinten
zäh.
drin. Ja, die sind einfach zäh, die sind aggressiv so, die wollen unbedingt gewinnen. Das sind so die beiden Mannschaften, die einfach dieses absolute Gewinnergehen einfach über Jahrzehnte verinnerlicht haben und konservieren konnten. Und dementsprechend wird es ja sehr, sehr spannend abzusehen, wie sich das dann wirklich in taktischen Kniffen vielleicht auch der Trainer widerspiegelt. Ich kann mir vorstellen, dass es auch für den Thomas Tuchel, wo ja die Zukunft noch ungewiss ist, wir werden gleich noch ein bisschen drüber reden, ja, auf jeden Fall ein persönliches Ding ist, gegen einen Carlo Ancelotti anzutreten auf der Bühne. Also ich kann mir schon vorstellen, dass auch das Ego der beiden Trainer, die beide ein relativ großes Ego haben, da eine Rolle spielt und vielleicht einen Einfluss auf die taktische Maßgabe hat.
Glaubst du, ja?
Ja.
Ich glaube, ein Tuchel ist da sehr, sehr nüchtern, der da wirklich alles einfach nur darauf fokussiert, nicht die taktische Meisterleistung zu zeigen, sondern einfach das taktisch bessere Angebot zu liefern. Und gerade da wird spannend. Ich habe mir da mal ein bisschen Gedanken gemacht, was uns so erwarten könnte. Einerseits auf Real, andererseits auch auf Bayern-Seite. Ich habe ja auch jetzt am Wochenende das Klassiko gesehen und denke auch, dass die Aufstellung, die man da hatte, die man jetzt auch gegen City hatte, eigentlich die sein wird, die wir auch erwarten können. Das ist einmal Lunin im Tor, dann in der Verteidigung Carvajal, Tchouaméni, Rüdiger und Camavinga. Vielleicht Mondi auf links, aber ich tippe auf Camavinga. Dann hast du im Mittelfeld ja, Kroos, Modric, Valverde. Davor Bellingham und dann Vinicius und Rodrigo. Und gerade die drei letztgenannten sind, denke ich, das Prunkstück von Real aktuell. Man hat es jetzt gerade beim Clásico gesehen. Real war auch nicht wirklich dominant, drückend überlegen. Es war allgemein eher so eine Partie, die vor sich hingeplätschert ist, bis es zur 70., 75. Minute kam. Aber wenn Real gefährlich wurde, war es eigentlich immer bei Einzelaktionen. Und das waren häufig einfach Bälle, die ja, in die Spitze geprügelt wurden. Ich erinnere mich an eine Situation von Bellingham am eigenen Strafraum, wo er eigentlich gar nichts anderes machen kann, als den Ball blind nach vorne zu schlagen. Vinicius geht ab und zack, hast du eine riesen Torschuss. Also muss eigentlich ein Tor ausfallen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen einfach das, worauf wir uns bei Real gefasst machen können, einfach dieses Vertrauen auf die individuelle Klasse und dass Real sich auch darauf verlassen wird. Und das ist ja im Endeffekt auch das, weswegen sie seit Jahren so erfolgreich sind. Sie spielen ja nie den dominant drückenden Fußball, aber sind halt einfach, ja, durch ihre individuelle Klasse und halt auch durch dieses Real Madrid gehen, die Queen der Champions League aktuell, so wie Pep Guardiola sie ja bezeichnet hat. Und
Ja.
deswegen glaube ich, dass da das System recht, ich sag mal nicht ausrechenbar, aber zumindest erwartbar ist. Und im Gegensatz auf anderer Seite bei den Bayern bin ich sehr, sehr gespannt, was Tuchel sich diesmal einfallen lässt. Weil ich muss ja sagen, beide Spiele gegen Arsenal waren für mich eine taktische Meisterleistung. Das war für mich sehr überraschend, wie er die Mannschaft da eingestellt hat. Gerade dann auch im Rückspiel mit Masraoui auf links, Guerreiro auf links vorne. Das war ein Top-Kniff. Die haben häufig im Zusammenspiel mit Musiala für Übergewicht auf der linken Seite gesorgt, sich dann einfach ja, durch ihre technischen Fähigkeiten häufig aus Einzelaktionen lösen konnten. Weswegen es dann gerade in der zweiten Halbzeit sehr, 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 sehr gefährlich wurde.
Ist sogar
Und
links gefallen, auch der Führungstreffer oder der
ja.
Treffer.
Genau.
Ja.
Also war ja erst genau, sie haben sich hinten links rausgespielt, sehr, sehr stark Masraoui. Dann über Leimer, dann ging es nach rechts auf Sané und dann kam ja wieder die Flanke von Zauberfüß Guerreiro. Und ich kann ja vielleicht kurz mal das hier die Aufstellung durchgehen bei den Bayern. Und zwar frage ich mich schon zuallererst, was passiert in der Verteidigung? Weil wir haben sie gerade angesprochen, Rodrigo und Vinicius, da kommt eine Tempowucht auf dich zu. Ich bin eigentlich ein Fan von Daya und De Ligt, ich finde, die machen stark zusammen, aber ja,
Tempo. Ja.
Tempo, was, ich weiß nicht, was meinst du? Du hast auf der Bank einen Kim, einen Upamecano, die
Ja,
schnell
du
sind,
musst einen Upamecano stellen aus Schnelligkeitsgründen. Du kannst ihn dir aber eigentlich nicht
aber
leisten, weil du
kannst
weißt,
ihn
der
nicht
schießt
stellen.
einen Megabock.
Ja, genau. Und das glaube ich auch. Deswegen, jetzt am Wochenende war ja die Verteidigung Davis Kim, Daya Kimmich und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das schon die Generalprobe war. Bin gespannt, wie die Bayern jetzt gegen die Eintracht spielen, aber ich kann mir das gut vorstellen, weil Upamecano darfst du einfach nicht aufstellen. Das ist mittlerweile leider ein, ja, kannst du nicht machen. Da riskierst du wirklich Kopf und Kragen. Der ist eigentlich immer für einen Bock gut. Letztens wurde er gegen Freiburg für 10 Minuten eingewechselt und riskiert noch fast den Sieg. Also Hanebüchen, was der spielt. Kim könnte ich mir schon vorstellen, weil De Ligt und Daya, das kannst du vom Tempo her eigentlich nicht machen. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass Kim spielen wird und auch Davis. Auch wenn er im 1 gegen 1 defensiv, hat mir Masraoui gegen Arsenal sehr, sehr gut gefallen. Deswegen, Ich bin mal gespannt, wie die Bayern jetzt gegen Eintracht spielen in der Verteidigung. Ich glaube, vorne wird geschont, Sané wird nicht spielen. Ich glaube auch, dass Musiala auf der Bank sitzen wird. Aber ich glaube, gerade in der Defensive bekommen wir da eine Generalprobe zu sehen, weil das muss sich auch einspielen, das muss sich fügen. Und gegen die beiden Brasilianer brauchst du definitiv Tempo. Ich glaube, da sind wir uns einig.
Ja, da sind wir uns definitiv einig. Ganz kurz vielleicht nochmal zu der Performance der Bayern in der Champions League so far in dieser Saison. Man hat nur gegen Lazio im Hinspiel ja verloren, ansonsten sehr souverän eigentlich. Auch in dieser Drama-Saison in der Königsklasse wenig zu spüren gehabt. Ansonsten halt, wie gesagt, nur ja gewonnen. Und ich glaube, pro Spiel 1,8 Tore im Schnitt
Wahnsinn, ja.
geschossen. Das ist schon eine Ansage. Und wie gesagt, wir reden von einer Krisensaison. Und die Krise manifestiert sich dann aber wieder auf der Gegenseite in neuen Gegentreffern, was für Bayern-Verhältnisse schon recht viel ist, gerade halt gegen schwächere Gegner. Ich kann mich
Echt?
erinnern, ich glaube, es war das erste oder zweite, erste Gruppenspiel der Bayern gegen ManU, wo man irgendwie 3:4 noch gewonnen hat. Aber 3 Tore gegen das United kassieren, das kann eigentlich nicht der Anspruch der Bayern sein. Und ja, es wird halt interessant zu sehen, ne, wie hinten aufgestellt wird, wie sie taktisch die ja sehr schnellen Zweispitzen der Realmannschaft in den Griff kriegen, weil auch interessant, Real ja zum ersten Mal seit X Jahren eigentlich ohne Target Man vorne drin, also mit ohne klarem Neuner, genau, da Benzema ja bekanntlichermaßen nicht mehr da ist. Und sie es aber sehr, sehr gut im Kollektiv, finde ich, aufgefangen haben, auch mit dem Bellingham, der noch offensiver spielt, als
Klar.
er es früher in Dortmund hat. Und auch eine extrem starke scoring-technische Saison, aber allgemein auch Saison spielt. Dementsprechend, ja, ich glaube, das wird tatsächlich fast schon ja in taktischen Belangen entschieden, das Spiel.
Ja, definitiv. Einerseits taktisch und andererseits, ich habe es vorhin schon gesagt, das sind natürlich jetzt Phrasen, aber es sind wirklich Nuancen in einem Champions League Halbfinale. Ich habe vorhin auch noch mal ein bisschen rekapituliert über die Viertelfinals. Du hast so häufig ein Was wäre wenn? Was wäre, wenn De Bruyne das Ding gegen City aus 11 Metern vom freien Kasten reinmacht? Was wäre, wenn Correa gegen Dortmund allein vor Kobel den Ball nicht an den Pfosten, sondern ins Tor setzt? Also, das sind wirklich Nuancen, das sind dann auch Kleinigkeiten und ich glaube, dass sich beide wirklich auf Augenhöhe begegnen werden. Du hast es vorhin gesagt, ich glaube, das erste Spiel wird wirklich ein, es wird, glaube ich, kein fußballerischer Leckerbissen.
Nee.
Ich glaube mir auch, dass die Bayern nicht das Risiko, dass vor allem Tuchel nicht das Risiko auf einen Sieg im Hinspiel eingeht, damit eine Niederlage gefährdet, um dann im Bernabéu gewinnen zu müssen. Ich glaube, der fährt sogar lieber mit einem Unentschieden, mit einem 1-1 nach Madrid. Die Bayern haben auch häufig schon in Madrid gut bestanden, auch wenn das eine heftige Kulisse ist. Wobei sich das mit dem neuen Stadion auch ein bisschen gewandelt hat, habe ich mir jetzt auch beim Klassiko gedacht. Aber das werden Einzelaktionen sein. Ob ein Schuss vom Sané, ob er jetzt mal vielleicht seinen Torfluch besiegelt, ob ein Vinicius Kaltschulte genug ist. Also das sind dann wirklich, ja, das sind Nuancen auf dem Niveau. Und deswegen, ich finde auch ein Champions League Halbfinale zu predikten, gerade bei zwei so ähnlichen Spielen einfach unglaublich schwierig. Deswegen, ich will jetzt eigentlich gar keine Prediction abgeben, gerade hier nicht. Ich würde es, wenn dann nach dem Halbfinale, nach dem Hinspiel machen. Ich glaube, meine Hoffnung dürfte jedem klar sein, aber das jetzt zu tippen, das finde ich wahnsinnig schwer.
Ja, absolut und total fair. Deswegen frage ich dich einfach was Einfaches. Können die Bayern die Saison noch retten mit der Champions League?
Ja, Klaus, ja,
Okay.
definitiv. Ja,
Also wirklich so
das.
klar für dich?
Also, ich sag mal, können sie retten, würde ja bedeuten, dass sie die Champions League gewinnen. Und das ist definitiv möglich. Die Saison, wenn die Bayern die Champions League gewinnen, ist die Entwicklung nicht gerettet, die aktuell, aber die Saison auf jeden Fall. Hast du Champions League gewonnen? Das nimmt dir keiner. Und ich meine, früher kam es sehr häufig vor, dass die Bayern Titel gewonnen haben und in der Bundesliga nicht performt haben. Wir haben ja quasi nur so eine Ausnahmesituation mit den letzten 11 Jahren. Ich denke.
Eine Ausnahmesituation in den
In den
letzten
letzten
11 Jahren. Naja,
11 Jahren.
lange Situation.
Klingt auch schon paradox. Aber ja, ich denke definitiv, Gewinn gegen Real ist möglich. Also mit dem Spiel gegen Arsenal habe ich wirklich ein Gesicht von den Bayern jetzt gesehen, auch mit der taktischen Einstellung. Ich habe nämlich auch vom Rückspiel nicht wirklich an den Sieg geglaubt, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich so von Arsenal überzeugt war. Die Bayern haben da wirklich ein Gesicht gezeigt, wo ich höchsten Respekt vor hatte, vor Tuchel, vor der Einstellung, vor der Mannschaft, halt endlich mal konzentriert und fokussiert. Wenn sie das gegen Real durchziehen können, beibehalten können, Dann glaube ich dran. Dann brauchst du natürlich ein bisschen Glück. Es gibt endlich ein VAR. Hat den Bayern gegen Real ja schon das ein oder andere Mal das Genick gebrochen. Strittige Schiedsrichterentscheidung. Es kann auch gut sein, dass die Bayern im Champions League-Finale gegen Real Madrid rausfliegen, weil die Mannschaft einfach individuell so gut ist. Ich habe es jetzt wirklich in den letzten Spielen gesehen. Aber gerade ein Punkt, und dann können wir auch gerne übergehen, der mir aufgefallen war. Real schießt seine Tore häufig aus nachlässigem Verteidigen des Gegners. Und das war jetzt gegen Barcelona bei allen drei Situationen so. Gegen City auch häufig. Und wenn die Bayern so seriös und ernsthaft verteidigen und 90 Minuten durchspielen, beziehungsweise 180, wie sie das gegen Arsenal getan haben, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es natürlich gefährlich wird, aber dass sie nicht viel anbrennen lassen können. Viel Konjunktiv, aber ich sehe da alles möglich. Da kann auch die Saison gerettet werden. Ja.
Okay, sehr spannend. Die Frage ist, kann die Saison gerettet werden und vor allem kann der Arbeitsplatz des Thomas Tuchel sogar gegebenenfalls noch gerettet werden? Und damit kommen wir auch zum Thema der Woche und zwar Bayern München und die Trainersuche. Ganz kurz zur Einordnung. Die Bayern suchen ja, nach einer, wie gesagt, durchwachsenen Saison einen neuen Übungsleiter. Thomas Tuchel wurde so kommuniziert, wird zu Saisonende gehen und dementsprechend befasst man sich jetzt mit neuen Trainerkandidaten. Ja, recht schnell stand dann fest, jo, lass uns mal auf den Alonso gehen, der macht bei Leverkusen einen super Job. Alonso verlängerte dann aber überraschenderweise in Leverkusen, hätte ja auch den Job in Liverpool beispielsweise annehmen können, einem seiner Ex-Clubs, und ja, sagte, ich bleibe. Dann kam man auf die Idee, den neuen Alten quasi anzurufen und Julian Nagelsmann zu fragen, hey, hättest du nicht noch mal Lust bei uns? Ich glaube, das ist noch nicht fertig hier mit dir. Jetzt sind auch neue Verantwortliche da, die dir den Rücken stärken im Zweifel. Und der hat sich das angehört und dann irgendwie auch relativ kurz entschlossen beim DFB verlängert. Das lässt auch ein bisschen tief blicken, so von wegen, die Bayern kriegen auf einmal nicht mehr die Wunschkandidaten, die sie früher eigentlich immer sofort bekommen haben. Und ja, das ist so ein bisschen das Erste. Und das Zweite ist, man muss sich jetzt eher mit C-Lösungen als A- oder B-Lösungen eigentlich schon beschäftigen. Denn natürlich werden Trainer gehandelt, aber das sind halt dann nicht mehr die aus dem allerhöchsten Regal, sondern eher so ein bisschen vielleicht die ja unerfahreneren und Leute, die sonst vielleicht nicht perfekt ins Profil passen. Denn es ist den Bayern ja schon eigentlich immer relativ wichtig, dass der Trainer eigentlich die, ja, der Deutsch spricht. Das muss man einfach so sagen. Zinedine Zidane wurde dann gehandelt. Da sieht es auch eher so aus, als ob er andere Interessen hätte. Jetzt ist es ein Roberto De Cerbi von Brighton, ein Unai Emery beispielsweise von Aston Villa oder halt eben ein Ralf Rangnick, der gerade österreichischer Nationaltrainer ist. Und ohne das despektierlich zu meinen, das sind alles Kandidaten, die eigentlich nicht so typisch Bayern-like sind. So, das mal vorweggestellt. Und meine Frage an dich ist, warum oder woran liegt das besser gesagt, dass die Bayern wirklich nicht mehr ihre Top-Prios als Trainerkandidaten bekommen?
Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, es liegt einerseits daran, dass Trainer vielleicht mittlerweile auch andere Prioritäten haben. Also gerade jetzt bei einem, du hattest ja die Top-Prios waren jetzt ein Xabi Alonso und Julian Nagelsmann. Das waren ja die beiden 1A-Optionen, um die die Bayern ja auch, also um Nagelsmann ja öffentlich auch geworben haben. Ich denke, bei Alonso waren sie auch auf jeden Fall, was man ja überall gelesen hat, sehr interessiert und auch präsent. Das sind beides junge Trainer, die sich für ein sportliches Projekt entschieden haben und vielleicht auch ein bisschen Respekt vor der aktuellen Bayern-Aufgabe hatten, weil ich meine, Bayern ist auch nicht mehr das, was es, ich sag mal, 2013 war, als sie die wahrscheinlich beste Mannschaft der Welt waren, als Guardiola gesagt hat, ja, Amen, danke, nehme ich. 2016, als ein Ancelotti sie übernommen hat von einem Guardiola, wo sie auch zu den Top 3 gehört haben, weltweit. Dann jetzt auch nach einem Flick, wo man dachte, okay, der Nagelsmann kommt, die haben es Triple oder Quadruple, Sechstruple, schlag mich tot geholt. Das läuft hier locker flockig, der Kader ist super. Das ist alles nicht mehr der Fall. Du hast bei den Bayern ein bisschen eine Kaderplanung verschlafen. Wir hatten das Thema Holding Six schon häufiger. Ist einfach den Umbruch von den alten Führungsspielern, Alaba, Boateng, Ribéry, Robben, Thiago, Lewandowski etc. Puh. Da ist einfach ein bisschen eine Lücke geklafft und ich glaube, man dachte lange, dass es am Trainer liegt, weswegen man ja auch Nagelsmann entlassen hat, weswegen man ja auch so unzufrieden mit Tuchel war. Ich glaube, mittlerweile hat man erkannt, okay, es lag nicht nur am Trainer, es lag auch an der Kaderplanung und an der Mannschaft. Und deswegen ist da einerseits, würde ich sagen, Unruhe vom Verein her gegeben, wo Trainer vielleicht nicht wissen, wage ich mich da jetzt ran? Und andererseits haben Trainer halt, jetzt gerade wie Julian Nagelsmann und Xabi Alonso, ihren Fokus auf ihren eigenen Projekten. Alonso hat was, eine der vielleicht spannendsten Mannschaften Europas. vor sich. Nagelsmann, super spannendes Projekt mit dem DFB. Ich glaube, da schwingt auch noch ein bisschen Retourkutsche mit, vielleicht persönlich. Aber auch ein Unai Emery, der ja auch gehandelt wurde, was ich persönlich nicht allzu sehr nachvollziehen kann, hat ja jetzt auch verlängert. Gestern, vorgestern, bis 2027. Also der ist auch vom Tisch. Sprich, der FC Bayern, ich würde nicht sagen, hat seinen Glanz verloren, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr so, dass die Trainersuche ja, so einfach ist wie vor ein paar Jahren. Das ist definitiv so.
Ja, ich würde auch nicht sagen, dass er den Glanz verloren hat, aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, wie lange sind die Halbwertszeiten der Trainer bei den Bayern in den letzten Jahren einfach gewesen? Die
Sehr
Stints
gering.
waren wirklich kurz. Du hast innerhalb des Vereins auch gerade auf den hohen Führungsetagen Machtkämpfe gehabt, die bis ins Sportliche ausgetragen wurden. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, die verantwortlichen Akteure von damals sind nicht mehr beschäftigt bei den Bayern. Stichwort Oliver Kahn, Hasan Salihamidzic und so weiter. Auch Marco Neppe, den es erwischt hat, wo ich glaube, der war eher noch einer der Unschuldigeren.
Der war ein Brazzo-Kommilitone.
Ja,
Deswegen haben sie
aber
den, glaube ich,
er
auch.
hing mit
Ja.
drin. Also was ich sagen möchte
Ja.
ist, es wurde schon gründlich durchgewischt. Es sind auf jeden Fall neue besetzte Posten, ne, mit einem Dresen als CEO, mit jetzt Max Eberl, der kürzlich angefangen hat, dann als Sportvorstand, mit Christoph Freund als Direktor. Dementsprechend könnte man das quasi als Argument anführen. Ich glaube auch, das war der Grund, warum Julian Nagelsmann überhaupt wirklich ernsthaft überlegt hat, zurückzukommen zu den Bayern. Aber was man halt eben auch gehört hat, ist, dass ein Karl-Heinz Rummenigge, und das ist wirklich, ich habe da keinerlei Beweise für, aber das liest man halt einfach, auch gesagt hat, okay, wenn der Nagelsmann kommt, werde ich ihm ja nicht das Leben zur Hölle machen, aber ich bin einfach kein Fan und Förderer von ihm. Und den zurückzuholen ist ein Stück weit eine Bankrotterklärung. Und dann verstehe ich halt auch, wenn du da warst, wenn du gerne zurückkommen würdest, weil ich glaube schon, dass Nagelsmann und der FC Bayern eine sehr, ja, innige Verbundenheit irgendwie in sich tragen. Also, dass das irgendwie schon passt. Ja, aber es dann heißt irgendwie von der sportlichen Ebene, da stehen nicht alle zu 100% hinter dir, dann wirst du dir das auch nochmal überlegen. Und ja, ich glaube, allgemein ist der Job einfach nicht mehr so attraktiv, wie er es früher mal war. Und das ist gerade so ein bisschen das Problem, weil ein FC Bayern braucht auf jeder Position Top-Leute. Die haben in meinen Augen Top-Spieler. Die haben auch eigentlich jetzt auf einer sportlichen Ebene wieder deutlich qualifizierteres Personal mit einem Eberl. Von dem kann man menschlich halten, was man will nach den letzten Stints. Gerade bei Gladbach und dann bei Leipzig. Aber das ist ein Fachmann, der hat auf jeden Fall was auf dem Kasten. Und auch ein Christoph Freund ist ein cooler Typ, den ich für sehr qualifiziert
Auch
erachte.
kompetent, sehr kompetent, ja.
Genau, aber ja, ich frage mich, wie sich das auf der Trainerposition tatsächlich ausgehen wird. Lass uns mal über Ralf Rangnick reden. Wir haben ihn ja quasi als kleinen Aufhänger im Intro benutzt gehabt. Jetzt kann man es ja auflösen. Ralf Rangnick ist ja tatsächlich einer der Top-Kandidaten auf den Trainerposten beim FC Bayern. Mich würde mal interessieren, wie siehst du Ralf Rangnick als Personalie und kannst du dir vorstellen, dass das wirklich wird und wie das irgendwie zusammenpassen kann?
Ich antworte zuerst auf die zweite Frage. Kann ich es mir vorstellen? Definitiv, um die Zuhörer da vielleicht ein bisschen abzuholen, auch was sich wirklich dann tagesaktuell heute getan hat. Da hat sich ja dann nochmal wirklich einiges um Ralf Rangnick abgespielt. Und zwar hieß es die ganze Zeit schon, dass er jetzt die 1B-Variante, nachdem Alonso Nagelsmann abgesagt haben, sein soll, dass die Bayern ihm ein Angebot gemacht hätten. Und das hat die Bild berichtet. Klar, die Bild, aber gerade in Sportberichterstattung
Ja, da
ist die
haben sie
Bild
Ahnung.
doch schon immer genau
Und sehr,
recht
sehr
versiert.
bayernnah, leider.
Genau, sehr, sehr bayernnah. Und also der Bild kann man, wenn es um Fußball geht, gerade bei den Bayern schon durchaus trauen. Und die Bild hat also berichtet, dass Rangnick ein konkretes Angebot von den Bayern habe. Heute Morgen hat Ralf Rangnick dann ein Interview gegeben bei 90minuten.at, sprich österreichisches Medium. Er ist ja gerade österreichischer Nationaltrainer. Und hat dann geantwortet auf die Frage, wann es denn zu konkreten Gesprächen kommen könnte. Zitat: In dem Moment, wo die Bayern sagen würden, wir wollen sie. Und dann muss ich mich fragen, will ich das überhaupt? Für mich geht es um andere Dinge. Kann ich etwas bewegen? Kann ich etwas bewirken? Besteht die Chance, eine Mannschaft zu entwickeln und erfolgreich zu sein? Das treibt mich an. So, das würde ja dem Punkt widersprechen, dass es ein konkretes Angebot gab, weil wenn er sagt, in dem Moment, wo die Bayern sagen wollen, wir wollen sie, das widerspricht ja der Gemengelage eines konkreten Angebotes. Aber ich denke, es kristallisiert sich alles auf ihn hinaus. Er hat ja auch selber bestätigt, dass es eine Kontaktaufnahme der Bayern gab. Ich glaube, die Wahrheit liegt dann irgendwo in der Mitte. Was ist ein konkretes Angebot? Was ist eine Kontaktaufnahme? Auf jeden Fall ist der Kontakt zwischen beiden Parteien da. Und ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass er es wird, weil er ja auch schon, ich sag mal, er hat jetzt nicht abgelehnt. Der österreichische Fußballbund wird ihm auch keine Steine in den Weg legen. Und vor allem steht bei den Bayern jeder hinter ihm. Was, du hast es gerade gesagt, immer ein entscheidender Punkt sein kann, wenn nun Uli Hoeneß, aber ein Karl-Heinz Rummenigge nicht für meine Person votieren würde, dann würde ich mir das auch zweimal überlegen. Klar, weil das ist einfach eine der beiden Granden beim FC Bayern. Und wenn du den nicht auf deiner Seite hast, dann macht das was mit dir. Und wie man hört, hat Ragnick wirklich ja, komplette Unterstützung von allen Seiten, sprich Hoeneß, Rummenigge, Dresen und auch Freund und Eberl. Gerade Freund und er kenne ich ja auch aus RB-Zeiten. Und deswegen könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Plus noch das Punkt ist, dass er bekannt ist als Entwickler, Reformer bei Mannschaften. Und die Bayern haben jetzt einen Umbruch und brauchen jemanden, der ja eine Mannschaft neu aufstellen kann. Weil ob sie jetzt Champions League gewinnen, ja oder nein, spielerisch hat es in den letzten Jahren gehapert. Und da brauchen sie jetzt wen, der dieser Mannschaft ein neues Gesicht verpasst. Und wenn das jemand kann, dann ist das in meinen Augen Ralf Ragnick. Für mich der beste Mannschaftsentwickler in ganz Europa.
Okay, das heißt, deine Aussage zusammengefasst ist so ein bisschen, wenn nicht jetzt, wann dann? Weil den Umbruch,
Ja.
der findet einfach statt. Man hat ihn ein Stück weit verpennt und man braucht jetzt halt einfach diesen drastischen Umbruch und das kann nur ein Ralf Rangnick auf dem Niveau leiten. Also würdest du das unterschreiben?
Das unterschreibe ich genauso.
Okay,
Ja.
ja. Ja, finde ich spannend. Ich habe persönlich auch eine relativ hohe Meinung von Ralf Rangnick. Ich kann es mir tatsächlich überhaupt nicht vorstellen bei den Bayern. Was heißt überhaupt nicht vorstellen? Ich kann es mir vorstellen, dass es zustande kommt. Ich halte es aber für die nicht optimale Variante einfach. Aus dem einfachen Grund, oder gibt mehrere Gründe, taktische Herangehensweise beispielsweise. Die Bayern bevorzugen eigentlich seit Jahren ein Spielsystem, was sehr dominant ist, sehr, sehr ballorientiert. Rangnicks Fußballansatz ist ein typischer RB-Schulenansatz, den hat er einfach geprägt und implementiert im Grunde genommen. Der hat er eigentlich für RB designt, wenn man so will. Das kommt halt übers
Hoch, ja.
Umschaltspiel, übers hohe Pressen, übers Kontern. Das wäre dann interessant zu sehen, ja, wie Rangnick quasi die Bayern dann taktisch ja, übernehmen würde und fordern und fördern würde. Und auf der anderen Seite ist er halt extrem meinungsstark. Also das hat man an dem Zitat zur Einleitung, was zugegebenermaßen relativ lustig ist, aber auch einfach gut illustrieren können. Also wer so eine Ansage Richtung München schickt, als damals noch und heute eigentlich auch noch im Club, da merkst du schon, das ist ein Charakter, der gerne aneckt, der sehr meinungsstark ist, der sich auch überhaupt nicht scheut. Das sind Attribute, die passen einerseits zu den Bayern, aber andererseits nimmt der halt auch sehr viel Macht in Anspruch. Also wenn du Ralf Rangnick holst, musst du wirklich bereit sein, ihm sehr viel ja, Kompetenz zu übertragen. Und ich weiß nicht, wie gerne das die Bayern machen. Das kann natürlich sein, dass die neue sportliche Führung da gewillter ist im Vergleich zu den Vorgängern. Aber früher war es ja so, um beim Beispiel Julian Nagelsmann zu bleiben, der kam, der wollte reformieren, der wollte was umbauen, der den Status quo eigentlich hinterfragt und wurde in letzter Konsequenz damit eigentlich bestraft, weil er Steine umgedreht hat, die man lieber hätte nicht anrühren sollen bei den Bayern. Ne? Die Ausgangssituation ist aber dennoch halt die, dass man mittlerweile so mit dem Rücken an der Wand steht und eigentlich sagt, okay, wir brauchen es aber dennoch, dass ich mir halt vorstellen kann, dass die Bayern den Schritt gehen und Rangnick eben diese Macht übertragen und zu sagen, pass auf, du hast hier extremes Mitspracherecht, auch bei Transfers, mach du mal. Aber es wird trotzdem interessant zu sehen sein, wie so viele recht große Egos zusammenarbeiten sollen. Also das passt für mich im Kopf noch nicht zu 100% zusammen.
Soll ich dir mal ein Zitat oder eine meiner Notizen vorlesen zu unserer heutigen Folge, die ich mir gemacht
Ja,
habe?
bitte.
Ich habe mir aufgeschrieben, dann müssen in München endlich mal viele Egos hinten dran gestellt werden.
Wer das gesagt?
So. Nee, nee, ich. Das ist eine meiner
Ach
Notizen.
so.
Also, das hatte ich mir in Vorbereitung auf heute
Ah,
aufgeschrieben.
okay.
Ich sehe es nämlich genauso wie du. Rangnick ist meinungsstark, was ja auch erstmal nichts Schlechtes ist. Und dann müssen sich die Bayern-Bosse endlich mal gefallen lassen, dass sie halt einen Trainer haben, der auch Kontra gibt. Das war ein Tuchel schon in, ich sag mal, gewissen Ansätzen. Hat das ja auch ab und zu mal nach außen klingen lassen. Aber das müssen die Bayern sich jetzt mal gefallen lassen. Und du hast es gerade schon angesprochen. Ich glaube, es ist erst jetzt wirklich die Erkenntnis bei den Bayern und vor allem auch bei den Bossen angelangt, dass man die Mannschaft reformieren muss. Also, dass es auf jeden Fall Veränderung braucht. Ich glaube, das dachte man vor 2 Jahren, als man Nagelsmann verpflichtet hat, noch nicht. Da kam man aus der Wohlfühloase Flick, nur da hat es dann halt gebrannt mit ihm und Bratzo, wo es nicht mehr funktioniert hat. Ja, du hattest einen Lewandowski-Verkauf, aber man hatte auf dem Blatt ja immer noch einen Bombenkader. Man hat halt nur einzelne Sachen verpasst, Stichwort die Sechs. Aber damals waren ja auch vor allem noch ein Brazzo und ein Kahn im Amt. Und ich würde mal sagen, an Selbstüberzeugung hat es den beiden Herren nicht gemangelt. Und die waren wahrscheinlich auch sehr selbst oder sehr überzeugt von dem Kader, den sie da zusammengebastelt haben, ohne Sportdirektor. Also die sportliche Regie hat da ja eigentlich nur Hasan Salihamidžić geführt, der noch nirgendwo seine Kompetenzen nachweisen konnte, bevor er zu den Bayern kam. Das klingt jetzt hart, aber das ist so. Brazzo war ein ehemaliger Fußballspieler und kam dann zu den Bayern. Mehr hat er nicht gemacht. Und so jemand hat dann mal eben die Kaderplanung für die Bayern übernommen. Ja, du hattest einen Marco Neppe dabei, aber das war ein bisschen Punkt. Und jetzt ist, glaube ich, das Bewusstsein da, okay, wir brauchen wen, der hier anpackt und der verändert. Und ein Ralf Rangnick kann das sein. Der ist er für mich sogar, ich habe es gerade schon gesagt, der Beste in Europa. Klar, ein Alonso wäre das heißeste Eisen aktuell gewesen. Nagelsmann, man sieht, was er aktuell bei der Nationalmannschaft erreichen kann, klar. Aber um einer Mannschaft ein neues Gesicht zu verpassen und was einzuimpfen, da ist Rangnick, finde ich, top geeignet für. Du hast es nur gesagt, ein Kontra ist der Spielstil. Und was ich gelesen habe, müsste man sich da auf ihn einlassen. Aber auch ein Pressing-Fußball kann dominant sein. Also, dass du vorne Druck machst. Ich würde auch sagen, dass ein Jürgen Klopp in seiner Paradezeit bei Liverpool einen wirklich dominanten Fußball gespielt hat, wenn die da hochgepresste Mannschaften in Grund und Boden gespielt haben. Das ist der erste Punkt, weil ich gelesen habe, das ist eine seiner Bedingungen. Und zweitens, das hat es bei den Bayern noch nie gegeben, er fordert das letzte Wort bei den Transfers.
Ja.
Und da würde mich halt vor allem interessieren, du hast jetzt seit Jahren mal wieder bei den Bayern sowohl auf der Sportdirektor- als auch auf der Sportvorstandsposition geballte Kompetenz mit beiden Männern, Freund und Eberl. Dazu noch ein Rangnick, der ja auch schon Sportvorstand, Sportdirektor, Trainer in Personalunion eigentlich war. Also da hättest du wirklich drei sehr, sehr, sehr kompetente Herren. Und da ist die Frage, wie die mit ihren Egos und Vorstellungen miteinander arbeiten könnten. Ich kann mir vorstellen, dass sie harmonieren. Kann ich mir durchaus vorstellen, weil alle drei neu sind im Verein und wissen, wir müssen hier was verändern, dass sie das so zu dritt als Dreigespann in die Wege leiten. Das kann ich mir
Ja,
vorstellen. Ich halte es für möglich.
sehr, sehr guter Punkt. Was mir gerade in den Sinn gekommen ist, und das liegt eigentlich auf der Hand, damit das Ganze funktioniert, muss man wirklich, das hast du eigentlich schon gut gesagt, alles dem Erfolg unterordnen. Also die Erkenntnis muss bei allen dreien dann einsetzen, okay, es ist egal, was ich hier denke, wenn die anderen beiden der Meinung sind, dass das jetzt so gemacht wird, beispielsweise, dann machen wir das so. Aber das Commitment zum Verein und alles für den Erfolg zu tun und dem auch irgendwie unterzuordnen, das muss halt da sein. Und dann kann das funktionieren. Aber für mich ist wirklich das große Fragezeichen, kommt man da auf einen gemeinsamen Nenner? Und ist es sinnvoll, Ralf Rangnick wirklich so viel Macht zu übertragen? Weil der hat zwar sehr erfolgreich in der Vergangenheit damit gearbeitet, aber du darfst nicht vergessen, der hat viel bei Vereinen gearbeitet, die in der sportlichen Entwicklung hin an eine Top-Position waren. Ob das Leipzig war, ob das phasenweise dann auch damals Hoffenheim war, die sich rapide, aber sehr konstant nach oben entwickelt haben und zumindest in den Rangnick-Jahren in der Bundesliga sehr weit oben anzusiedeln waren, dass damals auch Schalke war. Das waren keine so festgefahrenen Strukturen und da konnte er machen, was er wollte. Und ich weiß halt nicht, inwieweit das funktioniert in Strukturen, die schon wirklich ja ziemlich etabliert sind, sage ich mal. Und
Sehr guter Punkt.
das.
Also sehr, sehr valider Punkt. Du sagst es, er konnte eigentlich immer schalten und walten.
Genau.
Er war ja dann auch bei Leipzig. Da war er mal Trainer, dann war er Sportvorstand, dann war er für einen Red Bull-Konzern Global tätig. Also bei Hoffenheim ja genauso. Da war er auch zu Beginn Trainer und dann später auch auf jeden Fall in einer leitenden Funktion. Die Vereine hat er mitgebaut. Das
Genau.
stimmt. Den FC Bayern, den baut er nicht mehr. Da kann er höchstens die Mannschaft
Ja,
bauen.
der hat ein Stück weit Venture Development gemacht, wenn man so will. Und bei den Bayern ist
Ja.
es einfach ein etabliertes, großes Industrieunternehmen und er kann da zwar eine Führungsrolle übernehmen, aber die Frage ist das das, was du machen möchtest als Ralf Rangnick? Passt das Personal Fit-mäßig? Und ja, in meinen Augen, was auch ein bisschen so ein Fragezeichen für mich ist, Stichwort HSV hat mit dem FC Bayern wenig zu tun und vor allem nicht die
Gott sei
Ligazugehörigkeit.
Dank.
Aber dass ein Ralf Rangnick angeboten hat oder Interesse signalisieren soll, falls man Steffen Baumgart absägt und Jonas Bolt in den Wind schießt, dass er eine Doppelfunktion dort einnimmt und hilft, den HSV zu restrukturieren und wieder als Trainer und Manager in die erste Liga zu führen. Und
Ja, da.
das ist ein spannendes Projekt, aber da hat er, wie gesagt, diesen Freiraum, was zu machen, was mitzuentwickeln. Die sind eigentlich also an dem Tiefpunkt, wo der HSV ist, da war er, glaube ich, vorher noch nie sportlich so. Der kann eigentlich nur gewinnen. Aber jemand, der da seinen Hut in den Ring schmeißt für so eine Aufgabe im Vergleich zum FC Bayern, dem Rekordmeister, einem der weltweit größten Vereine, das finde ich auch dann schon sehr bezeichnend. Also, dass man sich dann eher zu jemandem orientiert, der so ein Projekt auch machen würde, das sagt nominell auch schon einiges über die zur Verfügung stehende Auswahl an Trainern eigentlich aus.
Klar, absolut, aber ich finde, da muss man differenzieren vom Namen HSV in der zweiten Liga aktuell zum Projekt, weil ich finde, das halt einiges überrangig aus, was das für ein Kerl ist, worauf der steht. Der will, also ich finde das, ich habe da fast schon meinen Respekt vor, dass er sagt, ich will zum HSV gehen und da die Verantwortung übernehmen, weil das einfach zeigt, wie sehr der sich oder was für ein Interesse der für solch hochinteressante Projekte hat. Und du sagst es, da könnte er machen, was er wollte. Kann er das bei den Bayern auch? Vielleicht, da wäre halt die Frage. Und ich denke mal, wenn sich ein Max Eberl und ein Christoph Freund gerade mit Trainern beschäftigen und dann auch in Vertragsgespräche gehen, dann wird man da ja schon auf Tuchfühlung gehen und sich gegenseitig ein bisschen abtasten und abklopfen. Und ich glaube, gerade mit dem Ralf Rangnick kannst du das sehr, sehr gut. Also, da ist die Sprache auf jeden Fall schon mal da. Ich sag mal, er ist ein Alpha-Tier, alle wären auf der gleichen Höhe. Ich weiß beispielsweise nicht, ob das mit einem Roberto De Serbi genauso wäre. Da würde man vielleicht sagen, okay, du darfst dir auch hier, wir erzählen dir was über die Kaderplanung, darfst du dir gerne anhören, darfst du keinen Kommentar zu abgeben, aber das machen wir. Das wäre mit einem Rangnick ja nicht der Fall. Und ich glaube auf jeden Fall, dass wenn man sich für ihn entscheidet, und man hat sich ja anscheinend aktuell für ihn entschieden, dass man solche Sachen mit ihm abklärt und dann auf jeden Fall so als ja, neues Dreigespann, die sportliche Führung der Bayern darstellen würde. Weil Rummenigge, Hoeneß sind ja nur noch im Hintergrund. Dresen ist Geschäftsführer, aber von der ganzen AG. Und ich glaube, dass die beiden dann schon sinnbildlich für den ja, Neuaufbau der Bayern-Mannschaft und auch für den neuen Spielstil stehen könnten, weil seit Hansi Flick hat man eigentlich auch in München keinen dominanten Fußball mehr
Hansi
gespielt.
Flick, was ist das?
Ja.
Wie Julia Asano nach dem Bochum-Spiel mal meinte. Nein, Quatsch. Ja, finde ich eine interessante Observation. Das Zweite ist so ein bisschen, die Bayern wollen, glaube ich, keinen, und das sage ich jetzt absolut gewollt, ketzerisch, kein Schoßhündchen als Trainer. Also du hast, glaube ich, einen Julian Nagelsmann damals gegangen, weil du einen Thomas Tuchel kriegen konntest, weil du wusstest, okay, das ist ein Typ, der ist meinungsstark. Der hat irgendwo auch ein großes Ego und der lässt sich irgendwie nicht maßregeln, also oder kontrollieren oder fernsteuern oder wie man es nennen möchte. Und wenn du jetzt jemanden holst wie De Serbi, prinzipiell einfach generell jemanden, der unerfahrener ist, als es jetzt ein Rangnick oder ein Tuchel beispielsweise sind, dann hättest du ja wieder die Kehrtwende hin zu jemanden, wo man dann sagt, okay, wie unabhängig trifft er Entscheidungen, wie gut lässt er sich kontrollieren? Ja, so nach dem Motto, die sportliche Führung kann ihre Transferpläne einfach durchdrücken und der Trainer muss dann einfach mit dem arbeiten, was er zur Verfügung hat. Und ja, ich glaube, dass es schon fast ein Paradigmenwechsel ist, der schon gewollt ist und weswegen man sich jetzt auch einfach für einen Rangnick interessiert, weil man sieht, okay, wir brauchen hier einen Trainer, der genauso stark vorne für sich selber steht, wie die Leute, die im Hintergrund agieren. Und ich habe es gerade schon angesprochen, es gibt ja nicht nur die Rangnick-Frage, sondern auch die TT-Frage, die TT-Variante. Und ich rede hier nicht von einem Audi, sondern von Thomas Tuchel. Und zwar, ob Thomas Tuchel einfach bleiben sollte. Und das ist jetzt auch heute medial nochmal groß gemacht worden. Was hältst du von der Variante Thomas Tuchel nicht nach der Saison eine ordentliche Abfindung zu zahlen und zu sagen, goldener Handschlag war schön mit dir, sondern zu sagen, pass auf, das lief ja dann Richtung Ende überraschend gut. Sollen wir es nicht nochmal versuchen?
Ich würde einiges von halten. Also wenn ich es mir aussuchen könnte, dann wäre das sogar meine favorisierte Variante, weil ich mir seit Jahren wünsche, dass Thomas Tuchel bei den Bayern trainiert, weil das für mich einer der besten Trainer ist, die es gibt. Auch in der Personalführung, das sagen einige Spieler. Toni Rüdiger hat das beispielsweise auch über ihn gesagt, einer der besten Trainer, die er jemals hatte. Der hat es bei PSG hinbekommen mit Stars. Klar, der eckt an, aber weil er halt auch was bewegen will. Und du siehst ja aktuell, dass es funktionieren kann. Deswegen wäre ich auch dafür. Und ich glaube auch, der einzige logische Grund dafür ist, dass die Bayern jetzt endlich mal mit einer festen Mannschaft spielen. Du hast ein festes Konstrukt, was besteht aus einem Manuel Neuer, der wieder spielt. Du hast eine feste Innenverteidigung endlich mal. Kimmich auf rechts, die Debatte ist beendet. Du hast im Mittelfeld eigentlich einen Goretzka, Laimer oder Pavlovic. Davor ist Musiala Stammspieler und davor Kane. Also du hast schon so ein Grundkonstrukt. Und das hattest du die komplette Saison über nicht. Sei es wegen Verletzungen, sei es wegen Politik, Kimmich auf der 6. Sei es, weil Tuchel vielleicht erst akzeptieren musste, dass De Ligt sein Verteidiger ist und sein kann. Mit Dier jetzt im Verbund seit Winter. Aber die Bayern haben endlich wieder eine Mannschaft, ein Grundgerüst. Und seitdem das so steht, läuft's eigentlich auch
Ja.
wieder. Und ich finde, das gibt ihm recht. Die Performance in der Champions League gibt ihm recht. Und deswegen würde ich mir das wünschen, weil für mich ist eins der Paradebeispiele, wie er einen Leroy Sané hinbekommen hat, der auch, wenn er seit Oktober nicht mehr getroffen hat, wenn er in der Rückrunde spielt, eigentlich immer einer der besten bei den Bayern auf dem Platz ist. Und der scheint immer so, kommt immer so kühl und ein bisschen zynisch nach außen hinweg. Aber ich glaube, Tuchel ist auch ein sehr, sehr guter Menschenführer.
Ja, ich glaube auch, wenn du halt einem Tuchel die Macht gibst, die er dann auch irgendwie einfordert, anstelle sie einem Ralf Rangnick zu geben, weil man ist ja offensichtlich bereit, diese Macht irgendwie abzugeben oder mehr davon abzugeben, als man vorher war. Und jetzt einem Thomas Tuchel beispielsweise zugesteht, als sich einen, ja, sagen wir mal, in einem vernünftigen preislichen Rahmen, aber trotzdem halt einen klaren Sechser auszusuchen, eine Holding Six. Weiß nicht, wie akut das jetzt noch ist mit Alex Pavlovic, aber nur um das Beispiel aus dem Sommer zu nehmen, wo Tuchel sich wirklich extrem häufig medial hingestellt hat und gesagt hat, Leute, ich bitte euch, ich brauche einen defensiven Mittelfeldspieler.
Er hatte
Ja,
ja
klar, hat er
recht.
recht, aber es spricht dann auch wiederum für ihn, wenn ich ihn nicht kriege, dann baue ich ihn mir einfach selbst. Also wie gesagt, wir haben vor ein paar Folgen schon mal drüber gesprochen, und Alex Pavlovic, ich hatte den nicht auf dem Zettel. Du als absoluter Guru und Insider, ja, aber ich glaube, die meisten Menschen kannten den gar nicht und er hatten sich halt so zurechtgebogen. Ich glaube, unter einem anderen Trainer hätte der keine Minuten in der Saison gesehen und mittlerweile ist das ja schon fast ein Stammspieler. Und das spricht einfach für einen Thomas Tuchel. Und wie gesagt, wenn du ihn davon überzeugen kannst zu bleiben, wenn du ihm das Signal vermittelst, ähnlich wie bei Nagelsmann, pass auf, wir sind hier noch nicht fertig, ist nicht alles gut gelaufen, aber du hast die Chance, es wieder gut zu machen. Oder wir alle haben die Chance, es wieder gut zu machen. Und du gehst nicht hier als Bayern-Trainer vom Hof, der es geschafft hat, nach 11 Jahren, nach über einer Dekade, die Meisterschaft zu verpatzen, und dich medial zum, sorry, Trottel hast machen lassen, weil das ist halt dann auch so, die deutsche Presse, gerade in München, das fliegt dir dann in so Momenten einfach um die Ohren. Ich glaube schon, dass Thomas Tuchel das reizen könnte, das wieder irgendwie gerade zu rücken, ein Stück weit. Meine Frage an dich ist, was wäre denn eigentlich so ein, ja, ein Grund oder Gründe, Thomas Tuchel zu überzeugen? Oder wie würde man das positiv gestalten, mit ihm einfach nochmal den Anlauf zu wagen?
Also ich glaube, den ersten Grund muss er liefern. Der ist die Champions League. Ich glaube, da führt nichts drumherum. Und dann wäre es einerseits, denke ich, dass man ihn stärkt, dass man ihn noch breiter stärkt. Das ist ja durchaus schon vorgekommen. Ich erinnere mich an die Konflikte mit Hamann, mit Matthäus, wo die Bayern-Vorstände ihm zur Seite gesprungen sind, auch völlig zu Recht. Aber ich glaube, dass man ihn ja noch mehr bisschen aus der Schussbahn nimmt. Was zu Teilen ja auch passiert ist. Man hat ja auch bei der Niederlagenserie, gerade vor Arsenal gab es ja die Diskussion, ob man ihn feuert, hat man die Verantwortung auf die Mannschaft übertragen, was komplett richtig war, weil es kann nicht immer nur der Trainer den Kopf herhalten. Und ich glaube aber der zweite Schritt, also im ersten ist definitiv den Rücken stärken, was teilweise schon geschehen ist. Zweitens ihm nicht blind alle Transferwünsche zu erfüllen, aber schon. Ja, ich sag mal, auf seine Wünsche zu hören und ihm, du hast es gerade gesagt, ihm zu gewissen Teilen die Macht einräumen, die man bereit wäre, einem Ralf Rangnick einzuräumen. Das definitiv, weil ich glaube, wenn man Tuchel nach der turbulenten Rückrunde, das war ja auch nicht einfach für ihn, also ich glaube, das wird auch an ihm nagen, da bin ich mir recht sicher. Das wird an dem nicht spurlos vorbeigegangen sein und ich glaube dann, ja, erhofft er sich schon, dass er ein bisschen mitgestalten kann, weil er halt auch sagt, ihr habt hier eine Mannschaft, bei der es nicht läuft. Das wird jetzt endlich mal klar, da muss was verändert werden. Und ich bin der Trainer, ich habe hier als, ja, ich bin am nächsten dran, ich habe wahrscheinlich die meiste Expertise aktuell. Hört doch bitte auf meinen Rat. Und das ist halt eben auch, es ist diese gottverdammte Diskussion um den Sechser, aber der wird halt nun mal benötigt. Und deswegen, ich denke, wenn man die Macht, die man wem anders einräumen würde, einem Thomas Tuchel einräumt und das auch so klar macht, dann wird er auch definitiv bleiben, könnte ich mir vorstellen. Es ist halt nur, ich habe vorhin auch noch mal ein bisschen gelesen, es wäre halt einerseits, also was dagegen spricht, ist, denke ich, wie Eberl auch offen bekundigt, dass man ja die ganze Zeit Trainer sucht, spricht ja eindeutig gegen Tuchel. Und man würde sich damit natürlich auch irgendwie ins eigene Fleisch beißen, einen Schritt zurück. Die Bayern das mit Selbststolz machen, ist die eine Frage. Was dafür sprechen würde, er wurde ja jetzt gefragt und da hieß es, es gibt nur eine Abmachung. Also Tuchel ist ja, da ist nichts vertraglich besiegelt. Es gibt die Abmachung, dass er nach der Saison geht. Das ist hinter geschlossenen Türen getroffen. Aber da kann man sich ja immer noch mal zusammensetzen. Der wurde jetzt erst die Tage, ich glaube am Wochenende gefragt, und hat er gesagt, es gibt eine Abmachung für Ende der Saison und mehr sage ich nicht. Und das ist ja auch schon, es ist ja kein klarer
Ja,
Abgang.
100%. Wie gesagt, also für mich ist eigentlich so der ultimative Beweis, der Typ Thomas Tuchel steht für mich für eine Person, die sehr energisch ist und ich glaube, dass der im positiven Sinne nicht gut mit Niederlagen umgehen kann, was ein sehr gutes Attribut für einen Fußballtrainer ist.
Absolut.
Und ich glaube halt, dass du den ein Stück weit bei der berühmten Ehre packen kannst und sagst, ey, wenn wir Interesse daran haben, hast du auch Interesse. Und ich glaube, dass man mit dem auf einen Nenner kommen kann. Es wird sehr interessant zu sehen sein, wie sich das entwickelt. Max Eberl ist ja ein großer Fan von Thomas Tuchel. Die verstehen sich auch sehr gut. Das ist einfach auch eine neue Dynamik, die jetzt da reingekommen ist noch. Ich glaube, mit Christian Freund hat man auch, Christoph Freund, auch eigentlich einen Fürsprecher. Ich glaube auch, zwischen denen hat es auch nie gehapert. Es wird interessant zu sehen sein, ob Tuchel da Bock drauf hat und ob die Bayern das irgendwie durchziehen wollen. Und ja, ich glaube, man kann schon festhalten, da sind wir uns, glaube ich, einer Meinung, Prio 1 mit Tuchel weitermachen, wenn er denn Lust hat, und Prio 2 dann voll auf Ralf Rangnick gehen, weil ansonsten fallen mir keine Kandidaten an.
Unserer Meinung nach, ja, sehen wir beide so. Ich meine, es ist ja gerade, die Bayern machen es ja gerade anders. Es gibt ja anscheinend das Angebot an Rangnick, da ist ja wohl gerade die Prio 1 eben Ralf Rangnick. Und dann erstmal schauen, was danach kommt. Ich denke, wenn Rangnick das Angebot jetzt annimmt, dann sind alle Tuchel-Rückkehrgerüchte vom Tisch. Aber ich glaube, Tuchel, ich glaube, da können wir auch den Turn machen, wird spannend, wenn Rangnick das Angebot ablehnt. Und dazu bisschen abhängig die Performance jetzt in der Champions League. Wenn Rangnick ablehnt, dann bin ich wirklich mal gespannt, weil ob es ein De Serbi wird, weiß man nicht. Bayern Eberl hat ja auch gesagt, englische Trainer würden auch reichen, aber der wäre dann der Einzige, der noch gehandelt wird. Der aktuelle Rotterdam-Trainer, den haben wir jetzt noch vergessen, da fällt mir gerade der Name nicht
Ja,
ein. Der ist
Slot,
auch
Arne
in
Slot.
Sloth, genau. Der ist auch in der Verlosung, lässt so Klopp Fußball spielen, aber ich glaube,
Ja.
dann wird schon, also wenn Rangnick absagen würde, dann wird schon wirklich auf
Pass
die,
auf, der lässt Klopp Fußball spielen und rate mal, wo der angeblich hingeht.
Ja, ich weiß. Liverpool. Ja, ich hab's auch gelesen, absolut. Aber weil ich meinte, wenn Rangnick jetzt absagen würde, dann wird es wirklich auf die C-Option gehen. Und ob die Bayern das machen und ob man sich dann nicht vielleicht doch nochmal zusammensetzt mit einem Tuchel, ich glaube, dann könnte es spannend werden.
Ja, es wird die
Oder?
Zeit zeigen und die Zeit zeigt uns, dass wir zum Ende kommen, aber natürlich nicht bevor wir getippt haben.
Selbstverständlich. Wir wollen den letzten Bundesligaspieltag, den 30. kurz Revue passieren lassen. Wir haben beide gut gescored. Ich mit 10, du mit 9 Punkten. Du hattest zwar weniger Spiele richtig, aber dafür teilweise dafür zweimal voll ins Grüne getroffen. Und zwar hast du in Leipzig-Heidenheim den 2-1-Auswärtssieg für die Leipziger und den 1-0-Heimsieg vom VfL Wolfsburg gegen VfL Bochum beide richtig getippt. Und deswegen liegen wir aktuell bei einem Stand von 60 Punkten auf deiner Seite und 56 Punkten auf meiner Seite. Ich versuche natürlich weiterhin heranzukommen und habe deswegen schon den nächsten Spieltag getippt. Ich kann eins vorwegnehmen, ich habe viele Hot Takes und ja, bin gespannt, was du zu sagen hast. Und genau, lass uns direkt reinstarten mit dem Freitagabendspiel Bochum gegen
Das
Hoffenheim.
Schöne ist, und das muss man ganz kurz vorweg schicken, du tippst ja quasi vorher, damit wir uns nicht überlappen in dem Moment, wo wir hier beide tippen würden. Und ich sehe die Spiele nicht
Genau.
vorher. Also ich gucke mir die halt nie an, sondern immer
Ja,
erst in dem Moment.
genau,
Und ich bin dann
ja.
halt immer schockiert, so, was sind das für Duelle, ey? Freitagabend, Bochum gegen
Ja.
Hoffenheim, ey. Um Himmels Willen. Die TSG gewinnt das mit 2:1.
Krass. Ja, ich glaube, dass Bochum muss jetzt.
Ja.
Und zu Hause Freitagabend, ich glaube, die werden dann ein dreckiges 1-0 werden die reinholen. Weil jetzt ist, glaube ich, wieder diese Crunch-Time von Bochum, Abstiegskampf, 3 Spieltage vor Schluss. Jetzt kommen die. Ich glaube an den 1-0-Heimsieg. Dann haben wir als nächstes Augsburg gegen Werder Bremen. Da geht es wahrscheinlich ein bisschen um die goldene Ananas, wobei Augsburg ja auch noch
Ja,
Ambitionen
und
hat.
Bremen kann auch absteigen. Darf man nicht vergessen, gut, haben wir zwar gewonnen gehabt gegen Stuttgart, relativ überraschend und eigentlich auch damit aus dem Gröbsten raus, aber vor dem Spieltag war es auf jeden Fall so, dass die Veteraner immer daran erinnert haben, wie man da 21 abgestiegen ist, wo man auch zum Winter auf Europakurs war und dann einmal durchgereicht wurde und wirklich sang- und klanglos 17er geworden ist am letzten Spieltag. Ich glaube nicht, dass die in Augsburg gewinnen tatsächlich. Ich glaube aber, dass man unentschieden spielt. 1-1.
Glaube ich auch. Ich glaube auf 2 Tore mehr. Ich habe hier 2-2 stehen, aber ich glaube auch ein bisschen an eine breite Brust vom Stuttgart-Spiel und ja, dass sich beide da einpendeln auf ein faires Unentschieden. Nächstes Spiel ist ja, kleines Kracherduell. Die Bayern empfangen zu Hause die Eintracht aus
Ja,
Frankfurt.
easy. Die Eintracht haut die weg.
Logisch.
2-1 Eintracht.
2-1 Eintracht. Ich werde ja vor Ort sein und mir das Ganze aus nächster
Ach
Nähe
krass, okay.
anschauen.
In München. Sehr
Ja,
cool.
tatsächlich. Ich habe viel gegrübelt über das Spiel. Ich habe überlegt, die Eintracht kommt jetzt wahrscheinlich mit einer breiten Brust. Das war ein Brustlöser gegen Augsburg. Viel Brust aktuell in meinem Wortschatz. Glaub andererseits, dass die Bayern zu Hause jetzt vor Real auch nicht mit der A-Mannschaft auflaufen. Ich habe es vorhin gesagt, vielleicht in der Defensive, Offensiv. Ich glaube nicht, dass in Sané spielen wird. Musiala auch nicht. Das Risiko will man nicht eingehen. Dennoch glaube ich auch nicht, dass die Bayern das herschenken. Deswegen sage ich, dass es ein Unentschieden wird. Ich glaube, das wird spielerisch sogar gar nicht so ein
Nee.
Leckerbissen. Deswegen habe ich hier ein 1-1
Ja,
stehen.
fairer Tipp. Ich glaube auch nicht an meinen, aber ich muss Optimismus wahren.
Logisch. Und ich muss sagen, mit 2-1 in einer Brust könnte ich mit dem 1-1, glaube ich, sehr gut leben. Ja. Dazu dann das nächste Spiel, wo es noch um einiges geht. Das ist das Verfolgerduell um die Champions League-Plätze. Und zwar empfängt RB Leipzig zu Hause den BVB aus Dortmund.
Oh, der Ballspielverein, nur du allein. Ja, boah, schwierig. Dortmund ja in der Champions League bekanntlichermaßen im Halbfinale dann trotzdem sich von Leverkusen echt die Butter vom Brot nehmen lassen. Und in Leipzig, boah, glaube ich nicht dran, dass die Borussia da gewinnen kann. Also im Best Case wird es halt nun entschieden. Nee, 3-2 Leipzig.
3-2, boah.
Wird ein intensives
Ganz ehrlich, ich
Spiel,
glaube auch
aber
nicht,
das
dass.
Hinspiel ist auch so ausgegangen,
Ja.
lustigerweise.
Wir haben ein Tordifferenz. Ich sag 2-2. Gerade wo du es sagst, halte ich das 3-2 auch für nicht unrealistisch. Leipziger sind frischer. Ich habe mal geschaut, die haben das letzte Mal verloren gegen die Bayern. Und das war Mitte
Ja,
Februar. Seitdem
die
nur
gewinnen,
viele
Leipzig
Siege
spielt
eingefahren.
keinen Spektakelfußball die Saison, aber sie gewinnen eigentlich relativ kontinuierlich die
Ja.
Dinge auch relativ knapp, jetzt wie in Heidenheim. Und ein Grund für mich, warum die das Ding ziehen, ist halt ein Openda und ein Šeško oder ein Paulsen. Die haben einfach im Sturm einfach
Total, ja.
Varianten, die der BVB nicht hat. Und ich glaube, das ist hier das Zünglein an der Waage, weil sonst sind die Kader relativ ausgeglichen, finde ich. Sogar fast mit leichten Vorteilen Richtung Leipzig eigentlich.
Ja, glaube ich auch. Ich glaube auch, dass ich meinen 2-2-Tipp aktuell etwas bereue, aber ich bleibe
Stabil,
standhaft.
stabil.
Stabil. Schauen wir mal, ob die Wolfsburger in Freiburg stabil und standhaft bleiben können. Können ja theoretisch auch noch nach Europa fahren. Also die Wolfsburger. Man mag es kaum glauben, aber es ist rechnerisch noch alles
Krass,
drin.
okay, hätte ich jetzt nicht für möglich
Ja,
gehalten,
ja,
aber
ja.
ja, stimmt.
Ich habe gestern so einen Überblick gelesen, was punktuell noch alles möglich ist. Also da ist noch viel Konjunktiv
Ja.
dabei, aber
Es gibt
rein
ja,
rechnerisch,
das
nein.
ganz kurz als Anekdote, hast du es gelesen, dass die Eintracht am letzten Spieltag gegen Leipzig absichtlich verlieren müsste, falls Dortmund irgendwie ins Finale kommt, die Champions League gewinnt, dass der sechste Platz reicht, die Eintracht aber dann sicherstellen muss, Sechster zu werden, dafür gegen Leipzig zu Hause verlieren muss. Also es gibt super abstruse
Boah.
Rechenmethoden in dieser Saison. Hoffentlich bleibt das irgendwie in der Theorie, weil da müsste man auch irgendwie über rechtliche Maßnahmen reden, dass man das sicherstellt, dass das auf jeden Fall nicht passiert. Nee, ich glaube zu dem Spiel Freiburg-Wolfsburg, Burgenderby, 1-1, das wird ein Kackspiel.
Ja, ich habe ja auch
Warum spielt
2-2
Freiburg eigentlich schon
stehen.
wieder zu Hause? Die haben doch erst gegen Mainz zu Hause gespielt. Gibt's ja gar nicht.
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Zu Hause spielt auf jeden Fall auch Bayer Leverkusen, vermeintliches, ja,
Boah.
Spitzenduell, Topspiel. Die empfangen nämlich den VfB aus Stuttgart. Und ich muss sagen, zum Vorwegnehmen, ich habe mir bei dem Tipp sehr, sehr schwer getan.
Also ich habe halt wirklich das Gefühl, dass wenn eine Mannschaft aktuell Bayern 04 schlagen kann, dann ist es der VfB.
Ja.
Dennis Undaf ja nach dem Hinspiel gesagt, das waren die besten beiden deutschen Mannschaften, die gerade gegeneinander gespielt haben. Damals wurde er ein bisschen verlacht, aber wenige Wochen später hat er
Da
eigentlich
recht
recht
gehabt.
gehabt, weil die ja,
Ja.
Dürre bei den Bayern einfach angehalten ist. Boah, Junge, Junge, schwer.
Ja, so ging es mir auch.
2-2. Ja.
Ich habe auch gerade noch mal umgemodelt. Ich hatte hier eigentlich ein 3-1 für Leverkusen drin stehen. Bisschen VfB jetzt geschwächt gegen Bremen, aber ich habe noch umgedreht auf 3-3. Also ich glaube, ich sehe es nämlich genauso. Wenn den einer gefälscht werden kann, dann sehe ich es bei den Stuttgartern. Ich glaube auch, dass Alonso schon wird. Das hat er jetzt schon gemacht gegen
Ja.
Dortmund. Für die Euroleague hat ja beide Stürmer draußen gelassen, Wirtz draußen gelassen. Aber ich glaube auch genauso, dass sie nicht verlieren wollen. Deswegen wird das, glaube ich, ein heißer Ritt. Also soll ich das 2-2
Ja.
einloggen? Ja, ist eingeloggt. Spannend wird auch zu sehen sein, was ja, Bayer Leverkusen Derby-Konkurrent Gladbach gegen Union
Boah, das muss ein
anstellt.
furchtbar biederes Fußballspiel werden. Hilfe. Ja, Union muss aufpassen. Die
Ja.
sind ganz unten reingerutscht nochmal. Da kurz können wir auch mal irgendwie uns auf die Agenda packen für einen der nächsten Termine. Union Berlin und ein möglicher Trainerwechsel im Sommer. Ich bin nämlich nicht zu 100%
Ja,
von
muss kommen.
Bjelica tatsächlich überzeugt.
Na, ich auch nicht. Hat sie in der Liga gehalten, aber mehr
Ja, das
nicht.
weißt du ja eben
Stabilisiert
nicht,
und
ne?
das
Also
war's.
der sah auch schon mal besser aus.
Ja,
Also
stand
die haben
jetzt.
jetzt gegen die
Ja.
Bayern, nur weil sie auch nachlässig dann am Ende waren, ein Tor geschossen. Das war, glaube ich, nach 300 Minuten das erste Tor, das Union in der Liga erzielt hat. Das ist eine
Ja,
Bankrotterklärung.
das
Hilfe.
stimmt. Ich bin auch kein Fan von
Nee,
ihm.
und sein Gegenüber in dem Spiel, Gerardo Seoane, sitzt auch nicht wahnsinnig fest im Sattel bei der Borussia. Letzte Woche ja das Spiel gegen Hoffenheim hergeschenkt noch in der letzten Minute. Ziemlich dumm, muss man
Ja.
einfach so sagen. Deswegen glaube ich auch hier, das wird ein ziemliches Kampfspiel und ich glaube, das endet tatsächlich 0-0.
0-0, ja, ich glaube tatsächlich, dass ein Tor erzielt wird, und zwar von der Heimmannschaft. Ich glaube, dass Gladbach sich tatsächlich ja von allen noch hypothetisch vorhandenen Abstiegssorgen befreit und vom heimischen Publikum ja, gewinnen kann. Und im Umkehrschluss ja Union es nochmal richtig ungemütlich machen kann. Wenn wir unten sind im Tabellenkeller, bleiben wir doch direkt da. Wir haben das Spiel, was wir eigentlich die ganze Zeit als das Spiel des Spieltags herauskristallisiert haben, und zwar Mainz gegen Köln. Das hat jetzt ein bisschen an Relevanz verloren, weil die Kölner sich ja eigentlich selbst verabschiedet haben durch die 2-0-Heimniederlage gegen Darmstadt. Ja,
Ja,
was
unterschiedlicher
glaubst du?
könnten die Vorzeichen eigentlich gar nicht stehen. Gerade bei Mainz ist ein absoluter Aufwärtstrend ja zu erkennen, bei Köln halt wirklich
Ja.
genau das Gegenteil. Und dementsprechend glaube ich halt auch, dass das Spiel so ausfallen wird. Mainz gewinnt und zwar ganz klar 4-0. Die hauen die richtig weg.
Geil, ich habe ein 4-1
Ich glaube
getippt.
halt, Köln wird kein Tor
Ja.
schießen. Also wer soll das denn machen? Die hatten so die Hose voll gegen Darmstadt und ich bitte dich, Darmstadt, vor denen musst du wirklich keine
Das
Angst haben,
stimmt
außer du heißt
auch.
Eintracht Frankfurt und
Ja.
hast Bock, eine 2-Tore-Führung zu verspielen.
Logisch. Ja, ich springe nicht um aufs 4-0. Das ist dein Ergebnis. Aber du hast recht, wer soll treffen? Ich glaube, dass sich die Kölner vielleicht am Anfang irgendwie noch aufraffen und dann, dass das so, oder ich glaube irgendwie, dass 1-1 stehen wird zwischendrin und die Mainzer dann ja ihren phänomenalen Aufwärtstrend bestätigen und die Kölner ja endgültig in die zweite Liga
Ja,
schicken. Karnevalsduell nebenbei,
stimmt.
gell? Auch wenn gerade keiner ist. Ja. Und genau, machen wir den Spieltag zu mit den beiden Aufsteigern. Darmstadt zu Hause gegen Heidenheim.
1-0 Heidenheim, kurz und schmerzlos.
Ich glaube an
Das war es dann eben
2-2.
auch für den SV Darmstadt 98. Und
Ja.
somit können, glaube
Sehr
ich,
unentschieden
rechnerisch
oder
zwei
Niederlage
Absteiger
oder so.
feststehen nach meinen Tipps.
Mit deinen Tipps sind beide nicht punkten. Gut, du glaubst nicht, dass Bochum gewinnt, aber jetzt sagen wir mal, dass Bochum gewinnen würde. Dann hätten die 30, dann wären es 8 Punkte in. Nee, immer noch nicht. Das wären 8 Punkte. Wenn Bochum gewinnt und selbst wenn Köln und Darmstadt verlieren, wären es immer noch 8 Punkte in 3
Ja,
Spielen.
gut, okay, aber trotzdem. Also,
Ja.
ich habe
Ja.
im Podcast Glanzparade hatte Wolf Fuß was Interessantes gesagt am Montag und zwar, Köln müsste jetzt quasi aus 4 Spielen 4 Siege holen. Das ist aber extrem unrealistisch, weil Köln in der kompletten Saison nur 4 Siege geholt hat. Und das finde ich dann schon
Ja.
ziemlich beschreibend.
Merkst
Ja.
du selbst, ja.
Gut.
Ne, glaub Max,
Damit
wir
haben wir es
haben's, oder?
gepackt. Folge in Überlänge, Sonderfolge. Hat viel
Wunderbar.
Spaß gemacht.
Fand ich auch. Ich bin gespannt auf den Bundesligaspieltag und noch viel gespannter auf die nächsten Champions League-Spiele. Und ich glaube, wir können vorwegnehmen, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir über die Champions League
Absolut,
gesprochen
das
haben.
werden wir machen. Und auch die Trainerfrage bei den Bayern wird sich mit der Zeit zeigen. Und ja, damit sind wir am Ende.
Wir
Jo,
bleiben am
wir
Ball.
bleiben dran. Also bleiben Sie sportlich, Herr Lanz.
Ganz genau. Ganz genau.
Jo.
Gleichfalls, Herr Schulz.
Ciao, ciao. Mach's gut. Ciao.
Tschüss.